Mit 14 Jahren hat der Mann mit dem Handball angefangen und ein paar Jahre später war er nicht nur einer der Besten des Landes, sondern U18-Europameister. Wie geht das denn bitte? Christoph Steinert nimmt uns heute mit auf seine Reise von Magdeburg über Minden nach Leipzig und schlussendlich zum HC Erlangen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid bei Hand aufs Harz, dem offiziellen Podcast der Liquimole HBL. Mein Name ist Florian Schmidt-Sommerfeld, a.k.a. Schmiese, und die DKB präsentiert heute wieder diese Folge, denn nächste Woche, da seid ihr wieder gefragt, wer ist euer DKB-Spieler des Monats Oktober? Wird ja wieder nominiert vom HPI und ihr könnt dann abstimmen. Und der beste Rückraumrechte in dieser Saison übrigens, was den HPI angeht, das ist Christoph Steinert. Nur im Oktober, da hat noch ein anderer die Nase vorn, dieser irre Magnusson aus Magdeburg. Das hat er mir übrigens auch mal erklärt oder versucht mir zu erklären, was der Typ eigentlich auf dem Handballfeld macht. Aber das ist eine andere Geschichte. Es ist, finde ich, ein richtig geiles Gespräch geworden mit Steini, weil mit dem Typ kannst du einfach reden. Der hat mich auch mit der einen oder anderen Rückfrage mal richtig überrascht. Das ist einfach einer, mit dem willst du dich hinsetzen und mal ein Bierchen trinken und schön quatschen. Also oder eben Podcast aufnehmen. Zum Beispiel Thema A-Nationalmannschaft. Er ist ja nicht nominiert worden am Montag. Macht eine ganz klare Ansage zur Kadernominierung von Alfred Gislason. Sehr mutige Ansage, finde ich, was mit dem HC Erlangen noch so drin ist in der Saison. Er erzählt uns, wie er von Horst Bredemeier mal richtig eingenordet wurde, wie Konstantin Madert ihn überragend aufgefangen hat und wie die da nachts durch Detmold gezogen sind, gröhlend. Ach ja, und ein legendärer Wiesenabend mit, da kommt er nicht drauf. Was glaubt ihr, wer ist so der größte Entertainer, mit dem Steini mal zusammengespielt hat? Müsst ihr euch anhören. Wäre ich nie im Leben drauf gekommen. Ach ja, und wir versuchen das Links-Rechts-Kuriosum, es geht um die Hände, zu klären. Das ist eine geile Folge. Lohnt sich reinzuhören. Viel Spaß mit der 58 von Hand aufs Harz mit Christoph Steinert. Montagabend nehmen wir auf. Er kommt gerade frisch vom Training und er hat ein bisschen was hinter sich, leider krankheitsbedingt. Deswegen erstmal die Frage, wie geht's dir denn, Christoph Steinert, a.k.a. Steini? Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, dass du nachfragst. Mir geht's mittlerweile viel besser. War eine harte Woche und jetzt geht's aber wieder bergauf. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
Mir geht's auch gut, vielen Dank. Ich habe ja zum Glück nichts hinter mir. Ich bin von allem Erkältungen bisher verschont geblieben, geschweige denn Corona, aber das ist ja zum Glück bei dir auch nicht. Das ist ja das Wichtigste in der Zeit. Deine Jungs haben dich vermisst im letzten Spiel, ne? Darf man das so sagen? Es war ja ein Torfestival, aber für euch mit dem schlechten Ende. Ich habe es in der Konferenz einigermaßen gut mitbekommen für Sky.
Ja, es war total schade, weil die Jungs das nämlich eigentlich relativ gut gemacht haben, zumindest so 45 Minuten lang. Und dann gab's einen kleinen Einbruch, da war dann irgendwann jeder Schuss ein Treffer und das war am Ende dann leider zu viel, weil die Jungs haben es über eine ganz lange Zeit wirklich gut gemacht. Mhm.
Kann man so ein bisschen sagen, das war die erste Saisonniederlage gegen den Gegner, die man nicht unbedingt einkalkulieren konnte?
Also Lemgo haben wir ja auch schon bespielt zu Hause und Lemgo hat eine wahnsinnige Truppe, aber ich bin der Meinung, dass die auch an diesem Tag schlagbar gewesen wären. Okay. So würde ich sagen, dass wir uns, sagen wir mal, zwei Ausrutscher erlaubt haben.
Okay, ja. Das finde ich sehr spannend, weil ich finde das immer cool. Ich mag Anspruchsdenken und wenn man die Trauben hochhängt, ne? Aber wenn man sagt, und so verstehe ich dich, wir haben den Anspruch, Lemgo zu Hause zu schlagen. Das heißt ja auch schon, ist immerhin der Pokalsieger und eine Mannschaft, die, glaube ich, schon auf einer guten Welle gerade schwebt.
Ja, absolut.
Ihr habt euch was vorgenommen.
Ja, definitiv. Aber so ein Heimspiel kann man schon auch gewinnen. Wobei Lemgo, das stimmt auch, auf einer riesigen Erfolgswelle schwimmt. Ist wirklich schwierig, so ein Team in so einem, wie soll man sagen, in so einem Flow zu unterbrechen. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass das möglich gewesen wäre.
Okay. Ja. Fangen wir noch einmal vielleicht ganz am Anfang der Saison an. Ich erinnere mich noch an 1915 gegen Leipzig. Wieso habt ihr da eigentlich nur eine Halbzeit gespielt?
Ja, das war Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, woran das gelegen hat, aber beide Mannschaften sind echt nervös aufgetreten. Also. Ja. Hatte irgendwie jeder Angst, Tore zu werfen. Ich weiß gar nicht, warum.
Aber oder, also 34 Tore gesamt, das hast du das im Herrenhandball schon mal erlebt?
Nee, also solche Ergebnisse sind zustande gekommen. Da war Heiner Brandt, glaube ich, noch aktiv, oder?
Ja, genau. Wahrscheinlich so in den 70ern, 80ern, keine Ahnung. Da waren das legitime Ergebnisse, aber das haben wir eigentlich schon eine Zeit hinter uns. Ganz generell gefragt, ihr habt so mit das Highlight gegen Flensburg zum Beispiel gehabt. Generell mit dem Saisonstart, wie zufrieden bist du bisher, den ihr in Erlangen hingelegt habt?
Ja, also eigentlich sind es die beiden Spiele gewesen, Lemgo zu Hause und auch Hannover zu Hause, die den Saisonstart perfekt gemacht hätten, würde ich sagen. Mhm. Weil die allerdings passiert sind, diese beiden Spiele, ist der nur ja ganz gut gewesen. Ich weiß nicht.
Okay.
Vielleicht kann, eine 3 plus oder eine 2 minus, wenn man eine Schulnote geben will. So ja, vielleicht, ja. Oder?
Ja. Das machst du freiwillig. Da sträuben sich Sportler ja eigentlich immer dagegen, Schulnoten zu geben. Aber dann wissen wir, woran wir sind. Das ist, glaube ich, für jeden gut verständlich. Für dich persönlich, was gibst du dir für eine Note?
Ich muss sagen, ich habe nicht nur gute Spiele gemacht, obwohl dabei echt viele Tore zustande gekommen sind. Aber ich hatte schon eine ganz gute Anfangsphase, das kann man schon so sagen. Ja, ich weiß es nicht. Auch das ist bestimmt eine 2 gewesen.
Ja, das würde ich auch mal sagen. Also allein so toremäßig, eingeschlagen ohne Ende, für dich selber überraschend oder war das schon auch der Plan, jetzt wieder richtig viel Verantwortung zu übernehmen?
Ja, definitiv. Jetzt kam hinzu, wahrscheinlich positiv verstärkend, dass ich so viel spielen durfte. Also ich hatte echt wahnsinnig viel Zeit auf der Platte. Dann haben die Jungs mir den Ball am Strich anvertraut. Ich darf die 7 Meter werfen. Das macht immer auch noch was aus. Und aber das war, muss man auch ganz ehrlich sagen, der Plan von Hassan. Er hat gesagt, wenn du kommst, dann wirfst du. Hast du mich verstanden? Da habe ich gesagt, ja, ich habe dich verstanden. Also es ist tatsächlich auch gewollt so.
Okay, aber das ist ja wahrscheinlich in den, ich habe auch gelesen, dass du sein Wunschspieler warst, ne? Also kann man schon sagen, ihr wusstet von Anfang an, was ihr am anderen habt, so ein bisschen?
Ja, definitiv. Ich hatte in der Zwischenzeit ja schon auch immer noch Kontakt zu den anderen Jungs, also in den 2 Jahren, in denen ich abtrünnig gewesen bin. die haben echt erstaunlich viel Positives von sich gegeben. Also da waren echt ganz wenig oder gar keine unzufriedenen Spieler in der Mannschaft und das ist schon immer ein wahnsinnig gutes Zeichen für einen Trainer, wenn er alle zufrieden halten kann.
Wie arbeitest du so zusammen mit Michael Haas im Speziellen? Wie ist so euer Austausch? Was besprecht ihr so?
Was er viel macht, also er nimmt mich immer mal wieder zur Seite, sagt, was er gerne noch anders oder vor allen Dingen besser haben möchte. Es ist vor allen Dingen aber auch so, dass er mit mir so kleine Videoauswertungen macht. Also setzen wir uns zusammen im Kraftraum oder auch in der Halle, dann gibt er mir einen Schnitt von 5 Minuten und zeigt mir ziemlich genau, was besser geht oder was er sich anders vorstellt. Und dann versuchen wir das direkt in der nächsten Trainingseinheit auch umzusetzen.
Sehr, sehr geil. Okay, das klingt ja nach der Detailarbeit, die, glaube ich, jedem Spieler gut tut. Was sind das so für Sachen? Kannst du das einem halben Laien wie mir erklären?
Es gibt zum Beispiel so Situationen, halber Laie, du hast auch, wie lange, 10 Jahre Handball gespielt, du weißt ganz genau, was abgeht, oder nicht?
Ja, aber das möchte ich nicht mit dem vergleichen, was du spielst, deswegen, da sollte man die Kirche im Dorf lassen.
So 2-gegen-2 Aktionen beispielsweise. Also wenn du angreifst gegen ein Verteidigerpärchen und der Kreisläufer steht in der Mitte zwischen den beiden Verteidigern. Jetzt grinst du, aber dann erkläre ich es einmal für alle vielleicht. Und das kann man gut bespielen oder eben auch schlecht. Und da zeigt er mir in den Videositzungen zum Beispiel, wie es besser geht, wo ich mehr Druck machen kann, wo ich gefährlicher sein kann. Genau.
Er ist ja jetzt noch nicht lang so auf dem Coaching-Posten, aber merkt man so in Sachen Spielverständnis schon, dass er halt von Rückraum Mitte kommt, wo es ein Leben lang viel um solche Sachen geht?
Ja, der Mann hat schon Ahnung. Also das ist Wahnsinn. du naturgemäß als Mittelmann musst du ja im Griff haben, was so ziemlich alle auf dem Feld tun. Und sobald da eine Sache nicht stimmt, dann piekst denen das auch irgendwo und deswegen, und ich glaube auch diese Detailbesessenheit, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber auch genau diese Detailbesessenheit macht uns besser oder kann uns noch viel besser machen. Ich bin nämlich der Meinung, dass da noch eine Menge Potenzial ist.
Bei euch geht's weiter gegen Magdeburg.
Ja.
Das ist ja ein ganz einfaches Spiel.
Ja, das ist wirklich.
Bist du da wieder gesund? Mal als wichtigste Frage.
Ja, ich gehe davon aus. Heute ist die nächste Ladung Zitronen und Ingwer gekommen und ich hoffe, dass das funktioniert.
Und wie spielt man? Ich weiß nicht, ich muss schon sagen, das fand ich extrem, auch wenn Sargosen-Weinhold gefehlt haben. Das sollte man bei Kiel mit erwähnen. Aber denen fallen innerhalb von 3 Minuten der Abwehrchef und vorne mit Besiak der Kopf weg. Da dachte ich, okay, dann hast du in Kiel keine Chance. Hast du es gestern sehen können, das Spiel?
Hast du dich auch
gewundert, wie die das weggesteckt haben?
Das war absolut beeindruckend. Kam dann Gisli Christiansson. Der echt wenig Spielzeit hat in der Truppe und der trifft einfach nur gute Entscheidungen. Das ist unfassbar beeindruckend. Und das ist in den vergangenen Spielen ja auch schon so gewesen. Also macht er da die Überzahlsituation jetzt hat er ein bisschen mehr Spielzeit bekommen. Das ist schon Wahnsinn, wie die Jungs das gelöst haben, ist Wahnsinn. Und Yannick Rehn, muss man ja auch sagen, der ist immer dann, wenn er gebraucht wird, auch komplett fit. Also und es ist wild, was die Jungs da gerade abliefern.
Wärst du doch noch gerne dabei?
Nee, ist schon genau richtig so, wie es jetzt ist. Aber es ist trotzdem beeindruckend zu sehen, was die Jungs spielen.
Mhm. Reif für den Meistertitel? Traust du das deinen Ex-Jungs zu?
Ich sag ja.
Ja.
Und das liegt zum einen daran, dass Magdeburg wahrscheinlich auch nochmal den nächsten Schritt gemacht hat. Es liegt aber auch daran, dass die Konkurrenz jetzt mal bis auf Berlin aber so ein bisschen schwächelt.
Mhm. Ja, Kiel, ne, schon 4 Minuspunkte, das hatten die sonst gefühlt, keine Ahnung, im April in der Saison. Ne? Und Flensburg, das ist wahrscheinlich mit den Verletzten zu erklären? Oder wie schaust du auf die 2 Alpha-Tiere?
Ja, ich glaube schon. Bei Kiel bin ich mir nicht sicher. Bei Flensburg ist es definitiv die Verletzten-Situation. Also wie die Jungs sich da teilweise über den Platz schleppen, das ist schon Wahnsinn. Also wahrscheinlich Jim Gottfriedsson ganz vorne, aber dass er da so durchrödelt seit, weiß ich nicht, 4 Jahren, sich dann immer auch noch Olympia antut. Also
Der sieht aus, als könnte er teilweise am Ende des Spiels kaum noch gehen. Ne?
Ja, das ist Wahnsinn.
Es ist echt brutal.
Ja.
Ich weiß nicht, wie schaut man auf so ein Spiel, wie schaut man auf so ein Spiel voraus, wenn, ich weiß nicht, ich nehme an, das ist schon sehr besonders. Du bist quasi mit genau der gleichen Mannschaft jetzt 2 Jahre lang jeden Tag zusammengesessen. Wie ist das, die dann wiederzutreffen nächsten Sonntag als Gegner?
Ja, ist
also
schon,
Magdeburger jetzt logischerweise.
Ist schon besonders, definitiv. Ich verstehe mich mit den Jungs auch einfach immer noch richtig gut. Jetzt liegt das aber natürlich auch daran, dass es gerade, weiß ich nicht, 4 Monate her, dass wir jeden Tag zusammengesessen haben. Ja. Und dann schweißt so ein Titel natürlich auch zusammen.
Ja.
Telefonieren immer noch häufig. Ist gar nicht so lange her, dass wir gemeinsam essen gewesen sind an einem freien Wochenende. Also da sind schon auch Freundschaften entstanden, das kann man schon so sagen.
Cool. Ja. Ich nehme mal an, dann nicht mit dem ganzen Team logischerweise, sondern mit wem warst du essen?
Wir waren so eine kleine Gruppe aus Lukas Mertens, Moritz Preuß, Piotr Schrapkowski, Frauen noch dazu, war ganz cool.
Sehr cool. Und das ist, kann man das komplett vergessen, dann, dass da Freunde auf dem Feld stehen gegenüber, wenn Anpfiff ist?
Ja, ich muss sagen, wir haben uns in den Trainingseinheiten ja auch regelmäßig verprügelt, also da ist manchmal nur ganz wenig Zeit dazwischen. Also bist dann im Moment danach wieder in der Kabine und umarmst dich. Und davor verlangt der Trainer aber, dass es wettkampfnah ist. Und dann ist es auch wettkampfnah, ja.
Mhm. Ich meine, Erlangen und Magdeburg liegen jetzt auch nicht ewig weit auseinander. Aber wie macht man das so? Ist das auch, keine Ahnung, WhatsApp, FaceTimet ihr? Oder wie bleibt man in Kontakt, wenn man jetzt nicht sich jeden Tag mehr im Training trifft?
Genau, es wird viel telefoniert, es wird viel geschrieben, man schickt sich gegenseitig TikToks übers Handy. Gibt's schon die eine oder andere Möglichkeit.
Ja. Moment, also man schickt TikToks von anderen, von irgendwelchen Berühmten oder lehnt ihr selber welche auf?
Jetzt kann ich ja hier ganz groß mal Werbung machen für Moritz Preuß, der hat nämlich einen eigenen Account. Die meisten meiner Freunde sind aber nur am Gucken.
Okay.
Schicken wir uns, was so interessant ist. Du hast noch keinen Account, oder was?
Nee, bei TikTok bin ich noch raus. Nee, das ist, erklär mir das mal. Wozu ist denn das gut? Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so ganz.
Also im Prinzip geht die Plattform ja davon aus, dass nachdem Facebook, was in erster Linie Schrift war, und dann irgendwie Instagram, was in erster Linie Bild ist, jetzt so das nächste große Ding so Kurzvideos sind. Und dann gibt es da eine Menge kreative Leute, die überlegen sich was, skripten so ein bisschen zusammen und filmen meistens lustige Sachen, manchmal sogar informative Sachen ab. Und ja, dann bietet es im Idealfall einen Mehrwert für den Rest der Welt. Und ja.
Ich dachte, ist das schon ist cool. Eher ganz ehrlich, ich bin da echt raus. Ich dachte eher, da geht es so um, da tanzt irgendwer was vor und dann macht man auch so eine Tanz-Challenge nach. So. Das war so, wie gesagt, ich kenne TikTok kaum, aber ich dachte, das ist so das Haus. Was macht denn Moritz Preuß eigentlich? Ich denke mir schon, sehe ich den dann auch tanzen bei TikTok?
Wenn ja, du musst mal reingucken. Also könnte schon gut sein, ja. Ja, manchmal sind so zusammengeschnittene Bilder oder Szenen aus dem Spiel. Keine Ahnung, ist ganz unterschiedlich.
Ach so, das macht ja auch Sinn. Oh, das natürlich, findet da auch der Handball statt auf der Platte, weil das sehe ich zum Beispiel auf Instagram immer mehr. Da gibt es ja mit den Reels so eine ähnliche Funktion. Und genau. Da, das ist für mich schon geil. Ich sehe da unfassbar viele geile Handballtore aus der ganzen Welt jede Woche.
Also macht schon auch Spaß, ne? Wenn man den Algorithmus gut füttert, so, dann kommt auch das an bei einem, was man gerne sieht. Und das ist schon cool, ja. Also Video finde ich auch und TikTok allen voran. Und ich glaube, die Reels sind ja aus diesem Kosmos entstanden, oder? Könnte ja, zumindest sein. Also, ja.
Ich glaube, die Stories waren so Instagrams Antwort auf Snapchat, um sich das mit reinzuholen. Und jetzt haben sie halt von TikTok, die sind schon sehr clever, die versuchen halt alles bei sich zu bündeln, was irgendwer anders macht. Aber es frisst halt unfassbar Zeit, ne?
Das muss man so ein bisschen Wahnsinn.
Auf den Kopf kriegen. Ja. Das ist so krass, oder?
Absolut. Das ist bescheuert. Eigentlich muss man das Handy wegschließen, dreiviertel des Tages. Aber geht ja leider nicht. Läuft ja alles darüber, ne?
Sollte uns eigentlich helfen, aber es peinigt uns auch manchmal so absolut. Hart das Wort klingt.
Absolut.
Du, bevor wir wieder komplett weiter auf Erlangen gucken, ich würde noch mal einer aus Magdeburger Sicht, weil du den ja extrem gut kennen müsstest, dein Co-Mann auf der halbrechten Position. Das Phänomen musst du mir schon mal erklären, wie der mit seinen 1,20 Meter gefühlt gerade mit der beste Spieler der HBL ist. Ich verstehe den nicht, den irren Magnusson da.
Ja, verstehe ich auch nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie Benno den gefunden hat, wenn ich ehrlich bin. Weil kanntest du den vorher? Hast du was von ihm gehört vorher?
Nein. Nee. Also, dass ich den nicht kenne, muss ich aber auch ehrlich sagen, ich bin kein guter Scout oder so. Ich gucke HBL und ein bisschen Champions League. Bis mir ein Spieler auffällt, ist der weltberühmt, das muss ich auch ehrlich sagen. Aber das ging selbst dir und allen anderen so.
Absoluter Wahnsinn. Also das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie meine Scouting-Arme ausgefahren habe, so in Richtung Skandinavien oder. Aber ich kannte ihn einfach nicht. Und jetzt muss man ja noch dazu sagen, dass er in seiner Rekordsaison ja aus einer 9-monatigen Verletzungspause kam. Er hatte eine Gehirnerschütterung gehabt. Also da sind so alles, alle Optionen, so alle, wie soll man sagen, Umwelteinflüsse, die es so rundherum gab, die haben ja dafür gesprochen, dass das auf jeden Fall eine Scheißsaison wird. Und dann kommt er neu in diese Liga. Und für mich, ich würde sogar sagen, auch wenn Dika Mem auf diesem Planeten wandelt, war er zumindest in dem Jahr der beste Handballspieler der Welt. Also für mich sogar ganz
wirklich?
Sicher. Ja, ganz
besser
sicher.
Besser als Gottfriedsson.
Ja, gut, der hat diesen HPI-Pokal gewonnen, ne?
Und wie?
Ja, das stimmt.
Das ist
der
ja
war
nach
schon
dem
Kretsche
des Monats ist das der wichtigste Preis im deutschen Handball.
Absolut. Ja, vielleicht,
krass, das finde ich
vielleicht war es auch die grün-rote Brille, aber was der abgeliefert hat, unfassbar.
Ja. Wie geht's dir da als, in Anführungszeichen, der andere auf halb rechts? Denkt man sich, alter geil, oder denkt man sich, meine Fresse, wie soll ich denn da auf meine Spielzeit kommen?
Ja, also alter geil habe ich nicht gedacht. Am Anfang habe ich eher gedacht, alter Scheiße. Aber sagen wir mal, hat sich relativ schnell gelegt, weil ich dann so ein bisschen mit meinem Ego gesprochen habe und gesagt habe, hier, der Junge hat es wirklich drauf und wenn die erste Prämisse ist, mannschaftlich erfolgreich zu sein, dann ist er halt derjenige, der spielen muss. Dann muss man das halt so fressen und die Spielzeit, die man bekommt oder die Jobs, die Rollen, die man zugewiesen bekommt, dann löst man halt die so gut, wie es geht. Ja, das hat ein bisschen gedauert, aber ja, das ging irgendwann.
Ja, ja.
Aber war schon schwierig, er muss überlegen, so, ich hatte 15 Aufschläge oder so, ja.
Ja,
und bin dann gekommen und dann waren es zwei, wenn es ein gutes Spiel war. Also war schon hart, aber hat geklappt.
Ja, ja. Und das ist, ich weiß nicht, was, also du hast versucht, mit dir selbst auszumachen oder spricht man mit Leuten oder ich meine, du kannst ja kaum auch raus aus der Situation. Ist ja jetzt nicht so, dass du irgendwie schlecht gespielt hättest, sondern der ist halt angekommen wie ein Außerirdischer, ne?
Ja, klar. Ich habe immer mal wieder mit Benno gesprochen. Ja, was kann ich machen, damit's mehr wird oder wie kann ich der Mannschaft noch mehr helfen oder wo muss ich mich noch verbessern oder was auch immer. Das sind ja die ersten Fragen, die man sich selber und die man dann vor allen Dingen aber auch dem Trainer stellt. Ja. Und ja, ich habe schon immer mal wieder dann auch Spiele bekommen, in der Europa League vor allen Dingen. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen, ist er einfach der bessere Handballer und dann war das zumindest für diese 2 Jahre jetzt absolut in Ordnung.
Ja. Hat sich der Handball da auch irgendwie in den Jahren, ich meine, du bist jetzt auch echt schon viele Jahre in der Bundesliga dabei, ja. Hat sich der Handball auch da so ein bisschen geändert? Ich sehe jetzt irgendwie, ich kann mir das noch nicht vor 10 Jahren nicht so ganz vorstellen. Ich meine, du hast so die typische Halbrechtsstatur, ne? Aber der kleine, schnelle, feingliedrige Magnusson da, sowas gab es doch gefühlt vor ein paar Jahren auch kaum, zumindest nicht auf dem Level.
Ja, das stimmt. Die Spielertypen oder die erfolgreichen Spielertypen sind jetzt irgendwie anders geworden, ne? Also es geht fast ausschließlich um Isolation nur noch. Mhm. Und es gibt tatsächlich nur ganz wenige Leute, wie Harald Reinkind beispielsweise, die Isolation kombinieren können mit Körpergröße und Kilos auf der Waage und eben auch einem guten Schuss, ne? Mhm. Aber es, ja, scheint sich da jetzt hinzuentwickeln. Isolation, gefühlt 6 Mittelmänner im Rückraum.
Aber ich meine, man sieht ja jetzt in Erlangen sehr gut, dass dein Weg sozusagen auch in richtig, richtig vielen Toren resultieren kann.
Klar.
Machst du irgendwas anders jetzt nochmal oder passt das einfach systemisch besser? Oder warum knallt es bei dir auf einmal von Anfang an wieder so in Erlangen?
Ja, absolut. Also in Magdeburg ist es so gewesen, dass ich mich eher praktisch dazu zwingen musste, ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber ich musste ja ein neues System lernen und ich musste ja auch isolieren und tief gehen, für die anderen viel Platz machen und so. Und da passt das System, das Hassan jetzt von uns verlangt, schon viel besser.
Mhm. Ja, genau. Erklär gerne mal, da hängt ja viel, ne, von dem, was ihr aber auch so an Wucht und Wurf aus dem Rückraum bringt, du und auf der anderen Seite
Simon
Jepson, danke, Alter, ich hänge gerade völlig. So, genau. Da hängt ja schon viel davon ab, so sieht es zumindest oft aus, ne? Dass ihr auch mal von hinten einen drauf bratet, was bei Benno eher die Ausnahme ist in Magdeburg.
Ja, genau, also definitiv. Jetzt ist bei Simon für mich auch einer mit Talent gesegnet, unfassbar. Das ist ja so, dass er nicht nur schießen kann, sondern auch noch ziemlich gut entscheidet. Das ist schon... ist schon eine sehr, sehr schöne Kombination. Das ist tatsächlich, also wir haben echt viele Shooter im Rückraum und da gehören ja auch noch Nico Link und Antonio Metzner dazu, die auch ähnliche Spielertypen sind, würde ich sagen, oder zumindest alle einen gewaltigen Wurf haben. Da muss es so funktionieren.
Fährt ja im Prinzip auch noch.
Ja,
ne?
Richtig.
Also der hat spielerisch auch was drauf, aber ja, macht ja nichts. Aber ich meine, der ist ja auch gerade verletzt, aber ich meine, der kann auch gut ballern, ne? Wenn es mal läuft. Also ist echt schon eine andere Art. Interessant eigentlich. Wie erklärt dir, Michael Haas, den hatten wir ja auch vor einigen Folgen hier zu Gast, wie erklärt der dir das so, also oder redet man über sowas überhaupt, so Philosophie? Warum hast du das gerne so? Von anderen Trainern habe ich mal das gehört.
Ja, also er erklärt uns schon ziemlich genau, was wir zu tun haben. Also klar geht's nicht in diesem Ausmaß, aber auch um Isolation, zumindest teilweise. Aber im Großen oder der große Teil macht dann schon irgendwie Wurffenster aus. Also da geht es dann darum, gut Angriff zu spielen und zwar so, dass man im Idealfall zwischen 2 Spielern durchwerfen kann in einem angenehmen Abstand. Genau.
So unterscheidet das ist schön das. Gesagt, ja. In einem angenehmen Abstand. Das hat man immer, das kritisieren wir dann auch immer von oben vom Kommentatorenplatz. Da ist ja überhaupt kein Körperkontakt beim Schützen. Mhm. Dann stürzen wir uns wieder auf die Abwehr in unserer Halbwissenheit. Und ist das für dich, sagst du trotzdem, bei allem, was Bennett Wiegert da von mir gefordert hat, dieses Isolationsspiel, bist du trotzdem besserer Handballer geworden in den 2 Jahren Magdeburg?
Ja, zu 100%. Also vor allen Dingen diese komplett andere Philosophie hat mir total gut getan. Handball nochmal anders zu verstehen, Und das war auch, das war so ein Zusammenspiel. Also da hatte Benno sicherlich einen ganz großen Anteil, aber vor allen Dingen auch Sully und Bezo, unsere beiden Mittelmänner in Magdeburg, haben ihr Spiel ihren halben Jahr auch erklärt und haben die Philosophie umsetzen müssen. Und da dann nochmal so komplett in die Details zu gehen und auf Körpersprache des Mittelmanns zu reagieren und so Tipps zu bekommen, ich bewege mich so, also hast du dich so zu bewegen oder wenn ich mich so bewege, dann kommst du auf jeden Fall zum Kreuz. Das ist schon wahnsinnig wertvoll.
Ja, und das sind ja echt, ne, O'Sullivan und Beziak, zwei absolute Handball-Brains. Kann ich mir vorstellen, dass man da viel lernen und für sich mitnehmen kann. Ne?
Unfassbar, ja. Andersrum übrigens auch, das möchte ich gerne noch dazu sagen. Also wenn du Bezo was gezeigt hast beispielsweise, irgendwie schnell aus dem Nichts angetreten bist, dann wusste er auch ganz genau sofort, was damit gemeint ist, handballerisch, und wie er darauf zu reagieren hat. Also hab nicht mit so viel besseren Handballern, muss ich sagen, zusammengespielt. Ist schon Wahnsinn gewesen.
Also einfach das perfekte Auge, Verständnis und Lesen des Spiels so, um alles. Nicht nur die Abwehr, sondern auch den Mitspieler lesen,
genau,
sozusagen.
Genau, plus eine Riesenportion Instinkt, würde ich sagen. Das in Kombination.
Ja, wahrscheinlich, ne? Du kannst ja gar nicht immer nachdenken, weil es muss alles so schnell gehen. Ja. Irgendwann muss es der Instinkt lösen, sozusagen.
Definitiv. Ja.
Noch so eine Kleinigkeit, weil du es vorhin gesagt hast, du wirfst ja auch, ich weiß jetzt gar nicht wie viele, aber du hast eh schon massig Tore geworfen, es sind ungefähr 50, bin ich da richtig? Weiß es gerade gar nicht. Boah, auswendig.
Um den Dreh. Ich auch nicht so genau, aber kann sein.
Wie kannst du das denn nicht wissen? Das ist doch dein Job.
Ja, es tut mir leid.
Sagen wir einfach, es tut mir leid. Ich schätze mal, es sind, Spaß, ich schätze mal, es sind um die 50, die 7 Meter. Ja. Da bist du ja schon, du bist jetzt nicht der einzige Halbrechte, aber so, wenn man sich die klassische Statur und auch von welcher Position die kommen, die Leute anschaut, sind ja schon eher so außen die Wurfkünstler und so. Wie kommt es, dass du so ein Geschick von der 7-Meter-Linie hast und musstest du deine Außen da irgendwie ein bisschen verdrängen? Gab es da noch andere in Erlangen, die Ansprüche hatten?
Ja, und auch, auch gute Schützen sind, muss man ehrlich sagen. Ich habe mich aber so ein bisschen vorgedrängelt. Und bis jetzt läuft es auch ganz gut, deswegen kann da auch keiner sagen, hier, hau ab. Ja, genau. Nee, aber wir haben echt gute Schützen. Johannes Selin, keine Ahnung, der hat in seiner Karriere bestimmt schon 507 Meter Tore gemacht. Ja. Also gefühlt zumindest. Hampus Olsson ist ein toller 7-Meter-Schütze beispielsweise.
Genau, die zwei rechts außen, ne?
Genau.
Werfen wir auch alle.
Auch alles Linkshänder, ja, verrückterweise.
Weiß denn da deine Quote? Ich hoffe, ich zitiere sie jetzt richtig, aber ich glaube, ich habe sie vom Donnerstag noch im Kopf. Weißt du deine?
Deine, sag mal.
Ich glaube, es sind 88%. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Scheiß, aber das ist natürlich auch astronomisch. Ne?
Ja, das also ist absolut so in Ordnung, ja.
Ja, die nehme ich so. 80% sagt man ja schon richtig gut. Ich bin ja so ein Datenliebhaber. Ne? Deswegen
klar, man kennt dich nicht
mir anders. Das immer Spaß, darüber zu reden. Interessiert dich eigentlich HPI? Hast du dich mit dem beschäftigt schon in letzter Zeit? So die Basis für die Spieler des Monats-Wahl?
Du bist wahrscheinlich Experte, oder? Also du hast dich eingehend damit beschäftigt?
Ja. Experte, würde ich sagen, sind nochmal andere, aber ich war ja bei dieser Taskforce, durfte ich ja dabei sein, die den so ein bisschen weiterentwickelt hat aus der letzten Saison heraus sozusagen. Genau, deswegen stecke ich ein bisschen mit drin.
Okay, also ich glaube, ich verstehe ihn und ich glaube, ich finde ihn ganz gut, weil das die Bewertung des Handballs ziemlich fair macht und wir so ein bisschen in Richtung NBA gehen, würde ich sagen. Kann das sein?
Ja.
Ich glaube aber auch, dass er noch nicht perfekt ist und sich sehr wahrscheinlich in den nächsten Jahren auch weiterentwickeln wird.
Ja. 100%, als wärst du mit am Tisch gesessen. Rolf Brack hat da, was der alles in diesen Wert reingerechnet haben wollte, aber ich schweife ab. Aber das war fast schon irre.
Was ich gerne mal wissen würde, von dir als Statistikfuchs, wie macht ihr das mit den Torhütern? Weil es da unfassbar viele Menschen gibt, die unfassbar viele Auffassungen haben, Paraden zu zählen.
Ja. Ach so, aber eigentlich ist es doch sonnenklar. Also ich meine, wenn, für mich ist eine Parade, wenn der Torwart Körperteil am Ball hat und der Wurf aber auch sonst gezählt hätte. Also weißt du, wenn es so ein Notwurf aus dem Freiwurf raus ist, der hält den und dann kommt aber der Pfiff, dann wird der ja sozusagen annulliert. Das war ja dann ein freier Schuss, der Wurf, ne? Aber sonst
zählen die? Oder was ist da jetzt die, ich wusste gar nicht, dass es da irgendwie eine große Diskrepanz gibt.
Ja, total. Meistens so, wenn du drei Leute in der Halle hast, die Paraden zählen sollen, hast du auf jeden Fall auch drei verschiedene Zahlen auf deinem Zettel. Und das ist, finde ich, aber auch der größte Knackpunkt. Also die Paraden, die entstehen aus so Foul-Situationen. Da, klar kommt da manchmal ein Kullerwurf raus, aber die zählt ja auch, oder so abgeblockte Würfe beispielsweise, die aufs Tor kullern.
Genau, also das, wenn es ein abgeblockter Wurf ist und der Torwart den aber, da kannst du ja keine Abstufung machen. Ich glaube, solange der Torwart dann, wenn er ihn fängt oder wenn er ihn noch ins Aus wischt, damit es eben keinen Einwurf, sondern Tor abgibt, das zählt alles als Parade, so verstehe ich es auf jeden Fall. Aber ich glaube, nach einem Foulwurf, also wenn im Nachhinein abgepfiffen wird, auch wenn der Wurf noch kam, die zählen, glaube ich, nicht. Das ist zumindest mein Verständnis.
Genau, so kenne ich es auch. Aber ist ja ganz oft so, dass die Schiedsrichter noch einen Vorteil laufen lassen und gucken, ob der Ball im Tor landet und dann den Ball nochmal zurückpfeifen. Und teilweise sind das auch echt respektable Paraden, die Jungs da raushauen.
Voll, ne? Voll. Das ist ein bisschen das Problem, die kannst du ja sozusagen nicht zählen, weil sonst müsstest du sie wahrscheinlich auch dem Schützen abzählen. Und ist ja kein echter Fehlwurf. Ne?
Ah, das stimmt.
Deswegen, ich schätze mal, so hat man sich geeinigt. Und ich verstehe es wie so ein, du bist ja, glaube ich, auch American Sports interessiert, wie so ein Free Play im Football quasi.
Ja,
ne? Weißt du, wenn schon eine Flagge geflogen ist und man sagt, du hast jetzt einen freien Schuss.
Oder so Aaron Rodgers hat gesehen, dass ein Mann zu viel auf dem Feld ist, sowas, ne?
Richtig. Ja,
absolut. Siehst du? Das ist übrigens mein erster Berührungspunkt mit dir gewesen. Also dich.
Ran NFL?
Ja, absolut. Ach, aber geil. Die Geschichte hast du wahrscheinlich schon 100.000 Mal gehört. Aber du hast mich so ein bisschen dazu gebracht, diese Sportart zu verstehen.
Oh Gott.
Ja?
Das ist aber ein schwieriger Einstieg in den Football. Wenn die wahren Experten sagen mir ja nach, ich hätte immer noch keine Ahnung davon. Was wahrscheinlich auch stimmt, wenn man wirklich in die Tiefe geht.
Oh ja, okay, gut. Aber ja, gut. Aber dann. Ja, okay. Dann hast du Coach Izume da sitzen beispielsweise, der hat natürlicherweise mehr Ahnung, aber du bist wahrscheinlich auch ganz vorne mit dabei.
Um so normal drüber zu reden, hat das hoffentlich immer gereicht, ne? Aber witzig, das heißt, du warst damals einer, der auch diesen typischen, und es ist, wie du sagst, ich habe in der Tat, es ist echt überraschend, wie viele Handballer das sind, die jeden verdammten Sonntag mitgemacht haben, sozusagen.
Ja, aber du musst überlegen, wenn du sonntags 16 Uhr Spiel hattest oder Topspiel meinetwegen 14 Uhr und dann im Bus sitzt, 8 Stunden nach Hause, dann ist das doch die perfekte Nebenbeschäftigung.
Ja, stimmt, klar. Ich weiß noch, ich glaube, der erste, mit dem ich mal drüber geredet habe, es war eins meiner ersten Sky-Interviews auch. Ich glaube, Katze war das damals noch in Erlangen, Nikolas Katsigiannis. Riesenspiel gemacht, dann hatte ich den Amigo und habe ich gemeint, und wird er noch ein bisschen gefeiert oder was passiert? Und dann meinte er, ja, weißt du ja selber, hab gar nicht so viel Zeit, ich muss ja jeden verdammten Sonntag gucken.
Ja, Katze. Ja, tatsächlich. Hat er immer wieder gesessen, Beine hoch und Laptop auf dem Schoß.
Ja.
Absolut.
Und wie ist typ bei übrigens. Dir? Auch wenn wir gerade ein bisschen abschweifen, aber das ist ja das Schöne, das darf man in diesem Podcast. Schaust du nach wie vor viel Football? Ist das so einer deiner?
Absolut. Ja. Jetzt spiele ich auch in Fantasy Leagues mittlerweile und das erhöht den Spaßfaktor ja nochmal ums Doppelte oder so. Aber es ist schon cool, wie oft ich davor sitze und mich ärgere oder mich freue, weil irgendwas Tolles oder was Schlechtes passiert ist. Frag mich mal nach meinem Score. Ja, ich stehe, was haben wir, Spieltag 8 oder so?
Wir haben gestern Woche 7 haben wir zu Ende gebracht, genau.
Und ich stehe 0-7. Das ist unfassbar.
Ist nicht dein Ernst, du hast alles verloren. Bitte, was hast du denn? Wer sind denn deine Go-To-Guys?
Ich habe zum Beispiel Camara als erstes gezogen. Ja, und der hat sich dann irgendwie am Anfang der Saison dazu entschieden, seine Punkte an seine Quarterbacks zu geben. Wie heißt der Backup-Quarterback von den Saints?
Oh Gott, jetzt fragst du mich was. Der Backup-Quarterback
von den Saints. Der ist gleichzeitig Receiver, Quarterback, Running Back, Fullback. Ja, genau. Und der hat ja gefühlt mehr Touchdowns selber gelaufen und gefangen als Kamara dieses Jahr. Und das ist schwierig, wenn du dann in einer 12er-Gruppe Kamara als erstes ziehst. Dann ist schwierig.
Okay.
Frag mich nach Sonnenschein. Ich hoffe, dir geht's besser.
Ach krass. Nee, bei mir ist es so, du hast nämlich schon das Richtige gesagt. Das Schöne ist bei dir, du hast offensichtlich Spaß dran.
Ich bin, was Spielen angeht, ein absoluter Psychopath. Ich ärgere mich immer nur, wenn ich nicht gewinne. Okay. Und nehme, wenn ich gewinne, nehme ich das als selbstverständlich hin, weil ich ja so brillant gedraftet habe, was natürlich Bullshit ist. Und wenn ich verliere, dann rege ich mich über die Ungerechtigkeit in der Welt auf. Ja, deswegen, ja. Irgendwie sind so Fantasy-Leaks-Sneaks. Da bin ich ein Headcase. Ja, das kann okay. man irgendwie mit mir nicht machen.
Das heißt Selbstschutz, ja? Du spielst nicht.
Genau, ich bin auch selbst schon, weil ich kann das auch nicht ertragen, wenn ich da versage und wenn ich dann auch noch weiß, ja, du bist selber schuld, weil du dich nicht mehr auskennst so wie früher und weil du beschissen gepickt hast, das kann ich noch weniger ertragen und dann sage ich lieber, komm, dann konzentriere dich lieber auf Handball und guck Football als Fan, aber hör auf mit dem Fantasy-Zeug.
Okay.
Gibt es für dich so eine, was fasziniert dich so am Football? Ist es die körperliche Härte, die es so ein bisschen mit Handball gemein hat oder was findest du geil an dem Sport?
Ja, körperliche Härte ist auf jeden Fall ein Punkt. Ich finde das unfassbar, was das für Athleten sind, also wie schnell und stark die gleichzeitig sein können.
Ja.
Und ich stehe auch total drauf, wie professionell die alles angehen. Also gefühlt für jede Bewegung, die du beim Football ausüben kannst, hast du einen eigenen Coach.
ja.
Ich glaube auch, dass das perspektivisch, das kommt langsam im Fußball an, dass das irgendwann auch im Handball ankommt. Also, dass wir beispielsweise positionsgetreue Trainer bekommen.
Bin ich 100% bei dir.
Ich glaube, das ist total sinnvoll, das so zu machen.
Also, wer das vielleicht nicht weiß, ne, im Football wäre es normal, du hättest als Co-Trainer unter dem Chef einen Trainer für die beiden Außen, einen für den Torwart, einen für Rückraum Mitte, einen... Man könnte fast so weit gehen zu sagen, einen halb Werfer-Coach, einen halb Isolationscoach. Ja. So ungefähr ist American Football, ne?
Definitiv.
Ja. Also, ja. So, insofern faszinierender Sport. Das beantwortet, das hätte mich abschließend noch interessiert. Das ist dann auch so, wo du sagst, da könnte sich Handball was abgucken vom Football, was übrigens auch eine finanzielle, die Kohle muss man erstmal haben, die da haben, nur deswegen ist das so möglich. Ja, ja. Aber ist das so das, wo du sagen würdest, da könnte sich der Football was abgucken oder fändest du sowas wie, Nagelsmann wird ja gerne seinen Spielern aufs Ohr funken im Fußball, hat er neulich erzählt.
Ja, immer noch einen draufsetzen, ne? Ja, gerade machen es die Trainer alle in Personalunion irgendwie. Die sind dann eine gute Scouting-Abteilung, die müssen richtig guter Abwehr und richtig guter Angriffscoach sein. Die müssen alle Psychologen sein, irgendwie auch Schachspieler. Die müssen unfassbare Sportwissenschaftler sein. Das ist so in Personalunion, sind das irgendwie 8 Studiengänge, die da gemacht haben müssen, bevor die da irgendwie an die Seitenlinie können. Also wenn sie es perfekt machen wollen. Mhm. Und ich glaube, das ist zu viel.
Mhm. Ja. Da hast du eigentlich einen guten Punkt. Erstmal geht es ja damit losgehen. Im Football hat jede Mannschaft einen Offensiv- und einen Defensivtrainer. Erstmal genau. Unterm Headcoach, die 2-2. Genau, das ist ja auch schon. Ich höre schon so raus, die Frage muss ich jetzt vorziehen. Könntest du dir irgendwann mal vorstellen, selber Trainer zu werden? Klingt fast so, als hältst du diesen Job für pure Überforderung.
nee, ich glaube, das ist ein ziemlich spannender Job. Und ich möchte mir die Option zumindest mal offen lassen. Aber ich finde es auch total spannend, wenn ich ganz ehrlich bin, mal irgendwann gar nichts mit dem Handball zu tun zu haben und dann die nächsten 20 Jahre ein komplett neues Feld zu bearbeiten. Also, keine Ahnung.
Krass, okay. Was könnte das bei dir sein? Gibt es irgendwas, wo so dein Herz dran hängt?
Also, zurzeit beschäftige ich mich relativ intensiv mit Immobilien und finde alles, was so in und um dieses Thema herum irgendwie... Du in München kennst das, da passiert viel in dem Markt, aber damit zu tun hat, das ist super spannend. Ja.
Ja. Aber heißt Immobilienmogul Steini irgendwann oder möchtest du Städteplanung oder in welche Richtung geht das ungefähr, was dich da fasziniert?
Das ist eine gute Frage oder vielleicht sogar dieser ökologische Gedanke, dass man nachhaltiges Wohnen irgendwie etabliert oder daran arbeitet,
sehr gut.
Das alles sinnvoll hinzubekommen, genau.
Mhm. Ja. Mhm. Sehr cool. Ich springe noch einmal kurz zurück zum HPI. Weißt du, wer gerade der HPI-König ist, also den besten Durchschnittswert auf Rückraum rechts hat? Vielleicht kannst du es dir schon
positionsbezogen?
Ja.
Tja.
Ja, du natürlich.
Ach, das ist aber toll. Ich hätte natürlich direkt Fabi Wiede gesagt, weil man schon sagen muss, dass der, aus der Historie viele gute Entscheidungen getroffen hat. Wobei ich natürlich.
Ja, das stimmt.
Ja, oder?
Ich weiß nicht, das ist ein sehr guter Gedanke. Ich halte Fabi für ein absolutes Handballgenie, aber beim HPI geht es ja ganz viel um Effizienz. Und ich frage mich, ob Fabi so ein Effizienzkönig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass der ein bisschen zu geniale, schwierige Pässe in zu großer Masse spielt, dann geht halt auch mal was schief. Vielleicht, weißt du, deswegen, Gottfriedsson ist ja der HPI-König. Der hat da ja astronomische Werte immerhin gezaubert, weil der Typ so saueffizient ist.
Wobei, dieses Jahr müsste ihm Niklas Weller zwar ganz dicht auf den Füßen sein, oder?
Der ist, ja. Kannst du mir die Geschichte mal erzählen? Ich habe mit Kretsche schon geredet. Wie kann man denn in die vierte Liga gehen und sagen, gibt es auch keine großen Ambitionen. Auf einmal bist du gefühlt einer der Besten in der Bundesliga für den Moment.
Ja, Wahnsinn. Das gibt es doch eigentlich nicht. Vielleicht ist diese Situation, sich gar keinen Kopf drum zu machen, also das alles als Bonus im Leben anzusehen. Und weißt du, was ich meine? Also so ohne Druck alles spielen zu können, macht dich, glaube ich, schon auch ganz gut.
Ich habe das habe ich echt schon oft gehört. Mhm. Ist der Kopf am Ende doch nochmal viel wichtiger, als wir alle glauben? Ich habe das schon so oft gehört, warum ist der so gut? Ja. Habe ich schon so oft von Leuten, die ihn gut kennen, gehört. Ja, der macht sich halt keinen Kopf.
Ja.
Schmeißt das Ding rein und fertig.
Ist mit Abstand das Wichtigste. Also, gibt so viele Leute, die so Sachen gut können, die unfassbar hart werfen, bei denen du dir denkst, der müsste eigentlich ständig werfen. Der macht dir alles kaputt. Und dann sind die aber komplett blockiert oder treffen immer irgendwie die falsche Entscheidung oder nehmen sich nicht die richtigen Wurfsituationen. Oder ich glaube, Kopf ist das Allerwichtigste.
Mhm. Ja. Wie ist bei dir? Warst du schon immer so, was Selbstvertrauen und mentale Stabilität angeht, gut dabei oder musstest du da auch dran arbeiten?
Musste ich definitiv dran arbeiten. Aber gab schon so Momente, in denen ich zu mir selber gesagt habe, dass klar ist das total schwierig, jetzt gucken dir beim Arbeiten schon wieder 8000 Leute zu, ist eine unfassbare Situation, in der du dich ja eigentlich gerade befindest, aber wenn du wenn du dir da zu viel Kopf drum machst, dann ist schwierig. Und dann irgendwann habe ich mir dann gesagt, dass das vielleicht auch einfach scheißegal ist, dann verwirfst du halt oder mach doch, was du willst. Also so nach dem Motto, wenn es nicht sein soll, dann soll es halt nicht sein. Ja. Und dann habe ich das geschafft für mich, das auszublenden, dass da gerade 8000 Leute in der Halle sind. Und dann habe ich ein Problem damit bekommen, wenn ich wusste, dass meine Eltern in der Halle sind. So, dann waren da 8000 Leute, das war mir aber scheißegal. Okay. Und wenn meine Eltern dann da waren, dann war ich so, ich muss jetzt was Gutes machen, damit die beiden glücklich sind. So, das war schwierig. Ach, aber das habe ich auch hinbekommen mittlerweile.
Aber hat das in der Regel funktioniert? Oder waren das dann auch eher die Spiele, wo du verkrampft hast und die nicht so gut liefen
mit den Eltern? Ja, also das ist jetzt so eine Geschichte aus der Anfangszeit. Aber das ist schon so. Also da bin ich schon komplett verkrampft teilweise.
Ja. Aber stark dann eigentlich, dass du... Ich hätte ja einfach gesagt, Mama, Papa, tut mir leid, aber ihr könnt nicht mehr kommen.
Ja, weiß ich nicht, aber das willst du deinen Eltern auch nicht antun, oder? Nein,
natürlich nicht. Das ist ja wahrscheinlich für die, oder? Ich bin noch kein Vater, deswegen so ganz ergründend kann ich es noch nicht, aber oft ist ja doch so, ne, dass die Eltern, es macht denen ein unglaubliches Glücksgefühl, wenn sie sehen, was ihr Sprössling so tut, ne?
Absolut, ja. Ich glaube, es ist das Schönste. Ich glaube, es ist so das Schönste. Also, ich bin eh so ein Typ, ich weiß nicht, ob es dir da genauso geht, aber ich feiere zum Beispiel meinen eigenen Geburtstag nicht so gerne, also stehe nicht so gerne im Mittelpunkt, aber also Geburtstage von engen Freunden oder von der Familie oder so, feiere ich richtig gerne. Das finde ich toll. Also wenn andere Leute glücklich sind, das gibt mir meistens mehr, als wenn ich da die nächste PlayStation auspacke.
Ja, ich weiß gar nicht, das ist eine gute Frage mit dem Feiern. Ich freue mich einfach, wenn ich all meine Freunde und Familie und so bei mir haben kann, mit denen einen schönen Tag verbringen kann.
Ja, absolut,
in dem Sinne ist es mir auch völlig egal, ob das jetzt mein Geburtstag ist oder der von meinem besten Freund oder so. Aber das finde ich immer geil irgendwie. Ne?
Ja,
aber
das stimmt.
Also ob in dem Sinne um mich, und ich glaube, das mit den Geschenken erledigt sich ja irgendwann eh. Ne? Also als Kind war mir das unfassbar wichtig, aber irgendwann will man die Leute sehen. Ne?
Bei mir gab es so eine Phase Weihnachten, da habe ich nur auf das nächste Harry Potter Buch gewartet. So, da waren Geschenke wirklich wichtig. Ja.
Boah, warte mal, wann ist denn Harry Potter? Das war so Ende 90er und Anfang 2000er so in den Dreh war das, ne?
Ja, genau.
Stimmt, der ist ja, glaube ich, quasi, der ist ja,
Der ist ja so unser Alter.
Ja, ja, das hat perfekt gepasst, ja.
Ja, oder? Der müsste, ja. Ist der nicht sogar auch so? 89er, 90er, irgendwie so ein Jahrgang
müsste
der
sein. Muss genauso sein. Das mit den Büchern hat komplett, also der war immer genauso alt wie wir. Also man konnte sich da total mit identifizieren, ja.
Wieso? Hast du auch gedacht, du kannst zaubern, oder was?
Nee, das nicht, aber der hat mich so zum Lesen gebracht, ja. Und das ist ja, wenn du 10, 11, 12 bist, ist es gar nicht so einfach, so pubertierende Jungs zum Lesen zu bekommen. Also ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber
ganz schwierig,
mir hat genau das wie du die sagst. Welt der Bücher irgendwie eröffnet. Ja. Wer ist dein Lieblingscharakter eigentlich?
Jetzt muss ich kurz überlegen, wer ist mein Lieblingscharakter? Boah. Du hast Fragen hier, die du aus dem Ärmel schüttelst. Sag erst mal deinen. Ich brauche noch kurz eine Denkpause. Wer ist mein Lieblings-Harry Potter-Charakter?
Also, ich glaube, ich bin Dobby-Fan. Ich glaube, Dobby ist mein Favorite.
Stimmt, der ist wahnsinnig dankbar und selbstlos und liebenswürdig, ne?
Absolut.
Ja, da hast du einen Punkt. Siehst du, auf den wäre ich jetzt zum Beispiel gar nicht gekommen, weil ich natürlich direkt an irgendeinen... Also Voldemort ist es nicht, das kann ich schon mal, fand ich nicht so sympathisch, den Typen. Ja, gute Frage, ich weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen Ron,
ja,
weil ich mich in seiner vertrotteligen Art sehen kann.
Okay.
Ich weiß es gar nicht, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich war schon auch großer Dumbledore-Fan, aber das haben sie ja hinten raus dann auch ganz... Dem haben sie ja auch schon nochmal so einen negativen Anstrich geschafft, irgendwie mit reinzugeben. Ne? Das war dann auch, also, der war ja nicht mehr der Held wie in Buch 1, wo der so eine gottähnliche Gestalt war, ne?
Ja, der hat seine Rolle auch irgendwie geändert. War immer so ein bisschen so das Allmächtige in den Büchern, irgendwie 1 bis 3, 1 bis 4, ich weiß es nicht.
Genau.
Und hat davon dann ganz viel verloren.
Dann eher der Schachspieler, der auch seine Schwächen hat, so, ne? Ja, spannend. Was wir heute alles durchdiskutieren. Wir könnten mit dir müsste man glatt so einen Philosophen-Podcast, so wie Lanz und Precht aufmachen oder sowas.
Hast du da schon reingehört?
Ja, du bist ja auch ein großer Podcast-Hörer.
Ja, ne? Total. Ich bin, ich mache das richtig gerne.
Was hörst du so? Also du hörst wahrscheinlich als erstes mal Gemischtes Hack, ne?
Ja, absolut. Darüber habe ich reingefunden. Und dann... ist es schon auch Fest und Flauschig. Das war am Anfang so ein bisschen mein Favorite. Und dann aber irgendwie habe ich gelernt, dass man sich darüber total informieren kann. Also jetzt ging es bei mir in der letzten Zeit so ein bisschen um Immobilien, aber es geht ja in jedes Thema. Also du kannst ja zu jedem Thema im Prinzip spezifisch dir da ganz viel Inhalte raussuchen, dich damit beschäftigen. Also Podcast als Medium ist schon ganz, ganz toll.
Ja. Und wie viel hörst du die immer noch alle? Oder hat sich es inzwischen ein bisschen, weil ich meine, wenn man Fest und Flauschig, Gemischtes Hack und dann noch ein paar Infopodcasts hört, hat man ja ganz schön zu tun.
Ich stehe meistens irgendwie mit einem Handelsblatt auf und mit einem anderen Nachrichten. Boah, ist das vom Deutschlandfunk? Ich glaube ja, ich weiß es gar nicht. Ja,
das ist zumindest der, den Tommy gerne mal empfiehlt in Gemischtes Hack.
Ah ja, okay. Ja, das ist so meine Morgenroutine. Das wird angemacht direkt, bevor es praktisch aufs Klo geht. So, und,
Jetzt nimmt er uns hier richtig mit in sein Leben. Das finde ich gut.
Absolut. Ach, das macht auch Spaß. Ich meine, du bist ja jetzt auch hier, wie soll man denn sagen, Protagonist, Podcast-Protagonist. Ich glaube, bei dir gibt es sogar zwei, oder?
Genau, ich mache ja noch den anderen mit Buschi, wo wir so alles Sportliche belabern. Mhm. Und immer, wenn ich was über Handball erzählen will, dann sagt er, ja Moment, aber dafür hast du doch diesen außergewöhnlich erfolgreichen Handball-Podcast und möchte mich abwürgen.
Eigentlich fand ich Buschi richtig sympathisch, ey.
Aber jetzt hat er sich ins Ausgeschossen.
Ja, irgendwie. Das war schwierig. Nee, verstehe ich. Soll nicht um Handball gehen oder was in dem anderen Podcast?
Nein, ach doch, überhaupt nicht. Damit das Problem ist, Buschi mag das nicht, wenn seine Ahnungslosigkeit zum Vorschein kommt.
Ach so, ja. Okay.
Und Handball ist natürlich das eine Feld, wo ich ihn komplett an den Eiern habe. Und,
ja, sehr gut.
Deswegen, das ist sozusagen das Problem.
Ja, okay, sehr gut.
Ich versuch's noch mal mit dem HPI.
Ja,
das machen wir nur noch mal ganz kurz. Ne? Wir hatten es ja vor, also du bist in der Tat, aber das scheint dich ja selber zu überraschen. Du bist in der Tat der beste Rückraumrechte mit vom Durchschnittswert her.
Okay, schön.
Mit 75.
Okay.
Also wer es nicht weiß, wir haben den ja ein bisschen umgebaut. 50 ist der gedachte Negativwert, 100 ist perfekt und 75 im Schnitt ist schon verdammt gut, weil ab 80 geht schon ein richtig, richtig gutes Spiel los. Mhm. Da weiß man, dass 75 im Schnitt echt ein Wort ist.
Okay, na dann versuchen wir den Schnitt noch anzuheben auf 80 dann, und das dann zu halten bis zum Ende der Saison, oder? Das ist doch
ein Ziel. Ja. Dann bist du, glaube ich, sehr legitimer MVP-Kandidat, wenn du das wirklich schaffst. Okay. Ja. Ist das was, was dir so, nächste Woche wählen wir den ja wieder, DKB-Spieler des Monats. Ist das so was, ist das ein kleines Gimmi oder was, wo du sagst, boah, ist schon cool, so mal die Auszeichnung zu bekommen, ey, den letzten Monat war ich richtig, richtig gut.
Ja, also das gibt es zumindest teilweise ja vereinsintern, so Spieler des Monats, dass die Füchse meinetwegen, genau, das ja. Für ihren eigenen Verein wählen. So finde ich es ziemlich objektiv und deswegen irgendwie noch fairer in seiner Gesamtheit. Und deswegen ist das auch eine echt coole Auszeichnung. Da zählt es eben nicht, wie viele Instagram-Follower hast du oder wie beliebt bist du gerade. Hast du gerade irgendwie ein Seelöwenbaby gerettet oder so, bist deswegen in den Medien. Nee, ich meine das total objektiv, ja. Und das ist deswegen echt cool, ja.
Geil. Also wir haben hier einen richtigen HPI und unser neuer, darum haben wir uns ja auch gekümmert, ne? Zumindest ja. Die Wahl positionsmäßig mal so aufzustellen. Bist du denn, bist du schon mal in von so einer Fanwahl? Bist du da in früheren Stationen? Weißt du das noch?
Ja.
Ob oder wann du das letzte Mal Spieler des Monats wo warst?
Bei einer Fanaktion. Du lächelst mich so an. Weißt du mehr als ich, oder nee, was?
Nein, das war jetzt eine ganz offene...
In Erlangen.
Ich grinse immer doof in der Landschaft rum. Davon darfst du dich nicht ablenken lassen.
Okay. Nee, das sah sehr allwissend aus, deswegen.
Nein, oh Gott, nein.
Also in Erlangen.
Den Gesichtsausdruck gibt es bei mir nicht. Den suchst du vergeblich.
Ja, okay, gut. aus meiner ersten Phase in Erlangen weiß ich, dass es da mal passiert ist, ja.
Stimmt, das macht ja Sinn, weil da hast du ja auch, ne, in deinem letzten, war das letzte Erlanger Jahr, da hast du ja auch unfassbar viele Buden gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, ne, bevor du dann nach Magdeburg gegangen
bist. Ja, da habe ich mich leider mit einer Verletzung verabschiedet, irgendwie zwei Monate vor Schluss oder so, deswegen sind mir so ein paar Spiele flöten gegangen, aber so bis dahin war das eine gute Saison, ja.
Du hast vorhin das schöne Wort... abtrünnig, hast du das gesagt, glaube ich? Bist du 2 Jahre gewesen? Mhm. Höre ich da so ein bisschen raus? Du musstest dir den ein oder anderen Spruch anhören bei deiner Rückkehr?
Tatsächlich nicht, nee. Alle haben mir Verständnis entgegengebracht. Das war mehr als fair, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wurde insgesamt nicht nur von den Jungs, sondern auch in der Stadt echt warm empfangen. Das war echt toll, ja.
Ist das eigentlich, das wird mich noch interessieren, so zu Erlangen. Ich weiß noch, als ich mit Lütti, als der hat ja auch mal eine Saison beim HCE gespielt, ein bisschen drüber geredet hat, da habe ich den in Erlangen in der Geschäftsstelle besucht und so ein ganz bisschen kam der Eindruck, ich weiß gar nicht mehr, ob von ihm oder wo wir dann auf der Geschäftsstelle gequatscht haben, ich hatte schon so ein bisschen den Eindruck, es ist ein bisschen ein zerrüttelter Verein, weil man diese Basis in Erlangen hat, aber ja in Nürnberg spielt. Ist das ein Thema? Nimmst du das auch irgendwie wahr?
Nee, eigentlich nicht, weil das komplette Leben findet tatsächlich in Erlangen statt. Also wir haben die Physiotherapeuten immer hier in der Halle, die Trainingseinheiten hier in der Halle. Und es sind tatsächlich nur die Spiele, zu denen wir dann nach Nürnberg fahren müssen. Also ist das relativ klar abgegrenzt und deswegen eigentlich auch nicht so schwierig für die eigene Gefühlswelt. Also das funktioniert schon.
Okay, und die Fans, ich habe es richtig im Kopf, aber die Fans hätten ganz gerne mal auch ein Bundesligaspiel in Erlangen selbst erlebt.
Ja.
Ist das dir auch schon mal zugetragen worden?
Ja, das stimmt und das kann ich auch verstehen, aber die Gegebenheiten lassen das einfach nicht zu.
Sind einfach so. Ne?
Ja, leider ja.
dann ist das, wie das ist.
Oder irgendwer kommt auf die fixe Idee und stellt hier eine Halle hin, die den HBL-Statuten passt. Dann funktioniert das vielleicht.
Ja, wie wär's denn? Du bist doch interessiert so an Immobilien. Ja, ja. Wäre das ein Thema für dich nach der Karriere dann?
Ja, dann, ja, gut. Aber dann dauert das wahrscheinlich noch das ein oder andere Jahrzehnt. Aber dann können wir es gerne machen.
Sehr schön, sehr schön. Darfst gerne noch einen Tipp abgeben. Ja. Hättest du einen DKB-Spieler des Monats? Hättest du da einen Favoriten? Für, also auch wenn wir jetzt noch ein bisschen was übrig haben, ein paar Tage in dem Monat, aber für den Oktober?
Wer
würde dir einfallen?
Möchtest du mir eine Nominiertenliste geben oder geht das auch ohne?
Nee, du darfst jetzt aber mal, die Nominierten, die kommen ja dann erst nächste Woche raus. Da müssen wir, glaube ich, das eine Spiel am 31.10. den Spieltag noch abwarten.
Ah ja, richtig.
Hast du einen MVP für dich im Kopf für den Monat?
Ja, da würde mir als erstes Simon Jepson einfallen, das ist ja ganz klar, ne? Und Clement Verlin muss auch unfassbare Statistiken haben.
Stimmt, der hält auch
raketenmäßig. Ja, ne? Absolut.
Stimmt. Ja. Und Jepson, jetzt komme ich doch noch, siehst du, wir kommen vom 100. ins 1000. dann doch wieder zurück. Das habe ich mich noch so gefragt, habe ich mit Michael Haas auch schon mal kurz drüber geredet. Hast du das Gefühl, dass gerade, also Fed wird ja wiederkommen und Link macht in der Abwehr sehr viel, Büdel arbeitet, glaube ich, wahnsinnig viel. Ich habe trotzdem das Gefühl, noch in der Frühphase dieser Erlanger Saison ist es so, dass schon auch extrem viel von den Toren abhängt. Wie viel der Jepson und du, wie viel ihr wirklich reinhaut. Mhm. Hast du das Gefühl auch, dass ihr so eine Scoring-Last, sagen die Amis gerne,
ja,
tragt?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber man muss sagen, dass zum Beispiel Nico Büdel jetzt über die Anfangszeit sich sehr gesteigert hat. Also und das meine ich jetzt von der Scoring-Last her, dass der viel mehr Würfe im Spiel hat und auch viel mehr Tore macht als noch zu Beginn. Bei Patrick Lebern, der beispielsweise noch nicht so viel gespielt hat, kommt das jetzt auch langsam ins Rollen. Der hat in den ersten drei Spielen, glaube ich, gar keinen Wurf aufs Tor gehabt.
Okay.
Der wirft jetzt auch regelmäßig, also es verteilt sich schon. Und ich glaube zum Beispiel, wenn wir das noch so ein bisschen verändern und aus unserer guten Abwehr auch ein paar mehr erste und zweite Welle Tore erzielen können, verteilt sich das auch noch mehr. Also das liegt
dann
so.
Dann kommen ja wahrscheinlich die Außen noch mehr zum Beispiel ins Spiel, logischerweise.
Genau.
Ne?
Genau. Ja. Ja. Und das wird dann sehr wahrscheinlich auch zulasten unserer Wurfanzahl gehen dann.
Mhm. Ne? Was ja für dich wieder nicht gut ist.
Ach, alles gut. Du weißt ja, Priorität bei mir ist immer der mannschaftliche Erfolg. Und dann ist es mir scheißegal am Ende, wer die Tore wirft.
Das muss man auch sagen.
Absolut.
Aber ich nehme es dir auch ab.
Ja, ist auch wirklich so.
Ja, hilft ja auch nichts, ne? Wenn du 15 Buden machst und du verlierst 16-30, dann wird sich niemand über deine 15 Buden freuen.
So ist es. Dann ist die Stimmung in der Kabine scheiße, dann ist die Rückfahrt scheiße. Das ist nicht gut. Immer lieber gewinnen als alles andere, ja.
Abschließend noch, bevor wir zu Teil 2 rübergehen, was hast du so, was hast du für ein Gefühl, was ist drin für Erlangen in der Saison? Wo könnt ihr landen, tabellenplatzmäßig?
Also ich bin der Meinung, wenn dieses Schwanken jetzt ein bisschen weniger wird, also da meine ich vor allen Dingen die Schwankung nach unten, dann ist definitiv irgendwas drin, was am Ende der Saison dann historisch sein könnte für den HC Erlangen. Also vielleicht sogar Platz 8. Genau.
Mhm. Und in den nächsten Jahren hältst du Europa irgendwann für machbar? Gibt ja viele, die in diesen Kreis rein wollen. Es gibt halt leider nicht so viele Plätze.
Also eigentlich darf ich das nicht sagen. Das weiß ich nicht. Gehört sich wahrscheinlich einfach nicht. Aber ich glaube ja. Also ich bin der Meinung, dass Erlangen als Stadt, als Verein, was auch immer, und vor allen Dingen aber auch diese Mannschaft das Potenzial hat, irgendwann perspektivisch, mittelfristig, und damit meine ich eher 3 als 5 Jahre, auch europäisch zu spielen. Ja.
Das ist doch mal ein Wort.
Absolut. Ich bin aber auch der Meinung, dass das Mittelfeld so ausgeglichen ist, also dass es da so einen Trupp von, keine Ahnung, 8 Mannschaften gibt. Wenn du eine geile Saison spielst, der BRC hat das phasenweise mal gezeigt, da haben die 10, 12 Spiele gar nicht verloren, egal wer da kam. Wenn du so eine Phase mal ein bisschen länger hältst, dann ist das auch nicht utopisch, dann da vorne mal anzugreifen.
Ich finde das immer noch krass, dass, ich sag fast, das war mir gar nicht so bewusst, Leipzig, die hatten ja auch mal letztes Jahr, finde ich, echt so ein bisschen Durchhänger, ja. Aber ich weiß noch, damals habe ich mal dann mit Philipp Müller drüber geredet, als die Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Spieltage noch war, aber der meinte, ey, wir haben schon noch einiges an Spielen, so, wo die Gegner so sind, wir können noch mal in den richtigen Lauf reingehen. Dass die am Ende Sechster geworden sind, das ist für mich so eine typische Story, oder? So ein
Wahnsinn. Guter
Lauf zum perfekten Zeitpunkt.
Laufen unter dem Radar und haben es richtig gut gemacht.
Ja, dann gucken wir mal. Jetzt haben wir auch was Druckreifes von dir, was wir direkt an die Zeitungen weitergeben. Das ist sehr gut. Steinert kündigt Europa an.
Ja, so. Gerne, kein Problem.
So läuft das.
Damit kann
mein Lieber, vielen Dank schon mal für Teil 1. Das war echt geil. Gleich hören wir noch ein bisschen mehr von dir, dann über deine Karriere, wie das mit dem Handball so losging und bei deinen bisherigen Stationen so war. Und davor haben wir noch ein kleines Stückchen Werbung für euch. Bis gleich. Ist immer ein spannender Moment für mich, wenn wir einen neuen Partner haben. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mir echt gedacht, sag mal, haben die mein Handy gehackt oder was? Ich zitiere, wenn du mit Schlafproblemen zu kämpfen hast, weil du zu viele Gedanken im Kopf hast oder einfach gestresst vom Tag bist und nicht einschlafen kannst. Das quält mich schon mein Leben lang. Ganz ehrlich, ich bin kein guter Einschläfer. Und es gibt eine Lösung von Brain Effect. Das ist die Nummer 1 in Europa, wenn es so um Nahrung und Supplements in Sachen mentale Gesundheit und Fitness geht. Und von Brain Effect gibt es das Sleep Spray. Was ist da drin? Das Melatonin. Das ist das natürliche Schlafhormon. Das produziert der Körper sowieso. Nur eben manchmal zu wenig. Dann kannst du schlecht einschlafen und schon gar nicht gut durchschlafen. Das Melatonin, was du da zu dir nimmst, wird aber in der Nacht wieder abgebaut. Das heißt, es ist raus aus dem Körper, macht also auch nicht süchtig oder abhängig oder so. In dem Sleep Spray ist kein Zucker drin, kein Alkohol, ist vegan. Nimmst du einfach eine Viertelstunde, bevor du ins Bett gehst, so ein paar Sprühstöße von dem Sleep Spray, schmeckt nach Pfefferminz und zack, schläfst du besser ein. Und noch besser finde ich, ich freue mich schon so, die schicken mir hoffentlich jetzt bald das Zeug. Ich will es unbedingt dann probieren. Die Be Sleepy Gummies. Das sind Gummibärchen, die isst du einfach schön abends auf der Couch, kein Zucker drin und nach 30 Minuten wirst du müde. 2 Gummis haben 1 Gramm Melatonin, das ist so das, was ein Erwachsener braucht und dann schläfst du ein. Wie gut ist das bitte? Und noch besser, bei Brain Effect 60 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also ihr könnt es einfach völlig ohne Stress mal ausprobieren und wir hauen euch auch noch 15% Rabatt raus mit dem Code HARZ15. Schaut doch mal vorbei auf brain-effect.com, also das englische Effekt mit C, findet ihr aber auch in den Shownotes. Und jetzt schlaf gut. Steini, du musst mir erstmal erzählen, weil endlich finde ich mal einen von meiner Sorte, den man nicht als Links- oder Rechtshänder so wirklich einsortieren kann. Also im Handball ist klar, was du bist, aber du bist ja sozusagen ein Beidhänder, ne?
Ja, ist tatsächlich schwierig, wobei ich Beidhänder gar nicht sagen würde, sondern es gibt so Kategorien im Leben, die passen dann zur jeweiligen Hand irgendwie. Es ist komisch, aber es ist leider so, ja.
Erklär gerne mal, denn ich hab's endlich, ich musste das immer an einzelnen Beispielen allen erklären und jetzt habe ich deine Erklärung gelesen und jetzt weiß ich endlich, wie ich es den Leuten auch erklären kann. Es ist bei mir in der Tat nämlich genau gleich. Wofür nimmst du die linke, wofür die rechte Hand?
Also ich würde sagen, grob unterteilen kann man das in alles das, was ich so feinmotorisch mache, also so schreiben, die Schere benutzen beispielsweise, das passiert bei mir mit rechts. Ja. Und all das, was so grob motorisch funktioniert, also einen Ball aufs Tor werfen oder einen Holzscheit spalten oder was weiß ich, das funktioniert alles mit links. Und dann gibt es tatsächlich so einen Zwischenbereich, da habe ich keine Ahnung, ob das jetzt gerade fein oder grob motorisch ist. Dann gehe ich zum Beispiel auf einen Tennisplatz und dann habe ich auf einmal 2 funktionierende Vorhände, weil ich mit links ganz guten Bums habe und mit rechts aber Gefühl und das ist auch eine ganz coole Vorhand, aber ich habe keine Rückhand. Theoretisch könnte ich Tennis spielen, indem ich mir immer den Schläger in die andere Hand gebe. Weißt du?
Okay.
Ist komisch, dann wirklich komisch.
Mal, dann ist bei dir noch krasser als bei mir, weil zum Beispiel Tennis ist bei mir 100% rechts.
Ja.
Das geht gar nicht mit links. Also ich zum Beispiel Handball auch mit links. Ich weiß nicht, mit welchem Fuß schießt du beim Fußball?
Links.
Ah ja, genau, das ist bei mir auch so. Aber krass, du kannst zweihändig Tennis spielen. Okay, dann ist das bei, dann bist du wirklich, du bist ein absoluter Alien.
Nee,
das
nee.
Das verstehe ich.
Ja, aber auch nicht wirklich gut, ne? muss man schon dazu sagen.
Ja gut, ich kann es auch mit keiner Hand richtig, aber ich kann es mit der linken noch viel schlechter als mit der rechten. So. Tischtennis dann auch beidhändig?
Nee, oder da, Tisch, oder, das ja, ist doch, doch, ist okay, aber Tischtennis eher rechts.
Okay, okay. Also tendenziell Feinmotorik. Ja. Das ist echt interessant. Und wie war das bei dir beim Handball? Da war es ja auch am Anfang nicht so ganz klar, habe ich gehört, mit welcher Hand du jetzt wirfst.
Nee, das tut mir total leid. Das interessiert mich jetzt sehr. Erzähle ich gleich die Geschichte. Ja. Wie ist das bei dir? Also links Hand und links Fuß? Oder?
Ja, nee, also bei mir ist so, Handball links, Volleyball links, zum Beispiel auch, wie du so sagst, so die Grobmotorik, aber Schere kann ich gar nicht mit links, ich schreibe mit rechts, Tennis, wie gesagt, ist auch eindeutig rechts, was gibt's noch?
Ach krass, Tennis ist rechts.
Tennis ist bei mir rechts, obwohl man ja tendenziell auch Kraft braucht, aber das ist bei mir eindeutig rechts, also da brauche ich auch gar nicht überlegen, das ist für mich auch, und Fußball, starker Fuß, der überhaupt schießen kann, ist links, aber Sprungbein, das wird ja dann bei dir auch rechts sein, logischerweise, genau, ne? Als Linkshänder passt ja gar nicht anders. Ja. So, das sind bei mir lauter so, ja, keine Ahnung, ich kann mich da nicht einsortieren.
Was ist Bowling bei dir?
Rechts.
Verrückt, das ist bei mir links.
Ach krass, ja aber Bowling ist doch... Das ist doch Feinmotorik, da muss man doch, also wenn man hart ist, auch gut, aber man muss den doch erstmal zielgerichtet.
Ist schwierig.
Okay, das ist ja wirklich,
ja, okay, ist echt also, komisch.
Das könnt ihr uns, schreibt uns gerne mal auf Instagram, was ihr meint, wer von uns der krassere Alien ist. Das habt ihr ja so ungefähr, wer noch weniger verständlich, wir sind da komisch, das ist echt ein bisschen skurril. Was habe ich dich jetzt eigentlich gefragt? Ach so, beim Handball.
Ach so, ja. Ja, Handball.
Wie war das, als du in die Halle kamst?
Handball war tatsächlich relativ einfach für mich, weil ich hatte keine Ahnung, was ich da tue. Ich war 12 Jahre lang Fußballer, dann irgendwie anderthalb Jahre sportlos. Mhm. Nee, stimmt so auch nicht. Ich habe von 6 bis 12 Fußball gespielt.
Ich wollte gerade schon fragen, wie kannst du denn 12 Jahre Fußball?
Ja, absoluter Quatsch. Dann war ich ein Jahr oder anderthalb Jahre sportlos und dann mit 14 ging es dann so los mit Handball. Und weil ich eben so unbefleckt war und so werfen so aus den Bundesjugendspielen kannte und das ja auch nur so semi-professionell gemacht habe, habe ich in meinem ersten Probetraining dann mit beiden Händen versucht zu werfen, weil sich das gleich komisch angefühlt hat einfach. Und dann kam irgendwann der Trainer und meinte, ja, was ist los, du bist so groß und du hast eine ganz schöne Klebe, aber was machst du da eigentlich? Und da habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, mit welcher Hand ich werfen soll oder wie mache ich das jetzt hier? Und dann meinte er, ja, es wird uns aber total helfen, wenn du dich auf links einigst. Habe ich gesagt, alles klar, dann machen wir ab jetzt links. Und dann habe ich versucht, das besser zu können als mit rechts.
Ist ja ein No-Brainer, ne? Wenn man sich's aussuchen kann, würde, glaube ich, jeder links nehmen, weil es gibt einfach logischerweise mehr Rechtshänder. Ja. Ich weiß gar nicht, wie es ist, vielleicht 80-20 oder so auf der Welt, Rechtshänder, Linkshänder. Jetzt habe ich noch eins. Weiß nicht, ob du das überhaupt mal gemacht hast. Speerwerfen? Hast du das zufällig mal versucht?
Speerwerfen links.
Ist bei mir auch rechts.
Ja.
Okay, wir kommen nicht mehr zusammen. Dann sind wir doch nicht ganz gleich, sondern einfach beide. Das ist echt skurril. Und hast du dir das behalten, dass du mit der schwachen Hand besser spielen kannst als andere? Ist deine rechte besser als zum Beispiel die von einem, keine Ahnung, Johannes Selin? Oder ist zum Beispiel deine rechte besser als die linke von Simon Jepsen?
Ach so, ja, ich verstehe es. Nee, überhaupt nicht. Meine rechte ist richtig schlecht. Also das funktioniert schon. Also es geht dann in die jeweilige Richtung, die geplant ist, aber viel mehr auch nicht. Also, ja.
Aber das ist ja auch, da ist Handball wahrscheinlich der einzige Sport, wo ist das, ja, wobei im Volleyball ist wahrscheinlich ähnlich, ne? Weil es gibt einen Snooker-Spieler, der kann mit beiden Händen gleich gut Snooker und Billard spielen. Das finde ich auch krass. Oder der hat eine
dominierende,
aber er kann's. Richtig, du kennst dich aus. Finde ich, oder Judd Trump ist ja, glaube ich, ähnlich, aber O'Sullivan ist ja der das als erster gemacht hat, was mal wieder sein Genie so zeigt. Und es gibt ja total viele beidfüßige Fußballer. Aber im Handball gibt es das irgendwie nicht, ne? Dass einer mal wirklich, wie geil wäre das, wenn du überraschend mal einen mit rechts rausschleudern könntest?
Ja, gibt es ja tatsächlich Leute, ne, die es auch relativ weit geschafft haben in unserem Sport. Also
Moment, wer ist das nochmal?
Marcel Schliedermann zum Beispiel, der hat vor ein paar Jahren noch in Hamburg gespielt.
Stimmt, jetzt wo du sagst, ich rede ja völlig scheiße, das hat mir schon mal jemand erzählt. Ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Stimmt, das vergesse ich immer wieder. Genau. Aber das war bei dir, wäre ja geil gewesen, wenn du dir das hättest behalten können, oder nicht?
Ja, aber Schmieso, das war... Da war ich froh, dass das dann in regelmäßigen Abständen funktioniert hat, dass der Ball dann überhaupt Richtung Tor flog. Also da war es schon gut so.
Aber das ist ja schon krass, wie weit du es, also du hast mit 16 angefangen, mit 14 angefangen. Du hattest mit 16 schon ein Probetraining bei Bob Hanning, steht bei mir auf dem Zettel. Wie bist du denn in 2 Jahren so gut geworden?
Wir haben in unserer, ja, ist echt eine kurze Zeit, ne? Ja, wir haben in unseren...
Das ist ultra kurz.
Ja. Ja gut, auch in Anführungsstrichen, muss man schon sagen. Vielleicht relativ weit für mein Alter. Also ich hatte so zwei positiv, würde ich sagen, beeinflussende Faktoren. Zum einen bin ich in so eine Dorfmannschaft gekommen, die irgendwie ambitionierte Ansprüche hatte, also alles sehr leistungsorientiert irgendwie gemacht hat. Alle Jungs sind immer und zu jeder Zeit zum Training gekommen. Fragst du mich jetzt nach dem Verein?
Lokomotive Rangs.
Ja, ja.
Kenne ich natürlich.
Toller Verein.
Er kennt sie nicht. Ja. Was? Und wo ist das überhaupt?
Das ist südlich von Berlin.
Mhm. Genau, da bist du ja geboren.
Genau, in Berlin-Neukölln geboren, genau. Und meine Eltern wurden im Süden von Berlin, genau. Ja. Wo waren wir?
Genau, und das hat dir geholfen, der ambitionierte Amateurverein, hast du gemeint, das hat dir gut getan?
Genau, diese Ambitioniertheit, also dass alle irgendwie 14 Jungs im Kader und eben auch der Trainer totalen Ehrgeiz entwickelt hatten, das leistungsmäßig Handball zu spielen irgendwie. Mhm. Wir haben immer irgendwie die Ambitionen gehabt, die großen Sportschulen zu schlagen. Das waren damals Cottbus und Potsdam. Mhm. Wir haben da so die Underdog-Geschichte gespielt, irgendwie nur mit der Hälfte der Zeit des Trainings irgendwie trotzdem gut werden und in die Landesauswahlen kommen und so. Das war schon eine geile Geschichte. Mhm. Plus, ich war immer einer von den Jüngsten. Also, und wenn du jung bist, dann macht das ja schon auch einen Unterschied. Ich habe fast ausschließlich mit dem Jahrgang 89 und 88 zusammengespielt. Und die sind alle ja körperlich zum einen und eben aber auch so technisch viel weiter gewesen als ich, was einem echt hilft. Also,
aber warum hast du dann nicht mit dem 90er, 91er gespielt?
Ja, da kommt wieder die Geschichte, dass das eine Dorfmannschaft ist. Da ist einfach nicht jeder Jahrgang gleich stark vertreten und dann kommen Mannschaften teilweise einfach nicht zustande.
Ach so, dann gab es vielleicht 91, 92, aber 90 gab es gar nicht.
Oder? Genau, genau.
Ach ja. Krass, okay. Und das hat dir aber nicht, weil das kann einen ja auch auffressen, aber dir hat das eher geholfen, dich mit denen zu messen, die schon weiter waren.
Mhm. Ja, muss man schon sagen, ich war schon immer relativ ehrgeizig, also so die Einlaufrunde in der Grundschule, die wollte ich schon immer als Erster abschließen. So.
Geil.
Ja, also deswegen hatte ich da auch irgendwie den Anspruch an mich selbst, das zu schaffen, da ins Team zu finden oder was weiß ich. Ja.
Nur war sportbezogen cool. Oder warst du auch sonst, also hattest du auch Bock viel zu lernen, warst du fleißig oder hatte nur beim Sport einen großen Ehrgeiz?
Ob ich fleißig in der Schule war oder was?
Ja, genau.
Ja, es geht so. Also hatte schon die ein oder andere Hängerphase. Ja.
Okay. Ja. Sei dir gegönnt. Hauptsache beim Handball hat es funktioniert.
Das, ja, und das man, zur Ehrenrettung muss man vielleicht dazu sagen, am Ende habe ich das Abitur schon auch geschafft. Also das ist in der Tasche. So, also alles in Ordnung.
Ja. Das ist ja das Einzige, was zählt. Genau, und dann bei Bob... das war noch ein Sprung zu weit oder was war die Geschichte hinter diesem Probetraining?
Ja, also jetzt in der Nachbetrachtung schwierige Geschichte und da würde ich das Problem in allererster Linie bei mir selber sehen. Wir hatten nämlich ein Probetraining vereinbart für eine bestimmte Uhrzeit und weil das mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Berlin nicht immer einfach ist, bin ich tatsächlich auch zu diesem Training eine halbe Stunde zu spät gekommen und kann ich schon verstehen, dass er dann auch, sagen wir mal, gemischte Gefühle hatte, als er an mich gedacht hat.
Ach, scheiße.
Und, das Probetraining lief eigentlich ganz gut, also zumindest die Stunde, die noch so stattgefunden hat. Und er hat mir auch angeboten, an die Sportschule zu kommen. Allerdings hat er mir, sagen wir mal, keine Aussichten, keine Optionen auf den Tisch gelegt, die so aussahen, als würde das was werden mit uns beiden.
Ah, okay.
Also ja. Eher, man versucht es mal, aber er konnte dir jetzt nicht aufzeigen, wir gehen den und den Weg zusammen, so in dem Sinn.
Genau. Mhm.
Und ein Jahr später, 2007, bist du dann aber zum großen SCM gegangen. Also auch das hat dir ja scheinbar nicht geschadet, dass es dann nochmal ein Jahr und einen anderen Anlauf gedauert hat.
Ja, genau. Ich hatte nochmal Zeit, mich weiterzuentwickeln. Die Mannschaft in Rangsdorf ist so professionell und, ja, wie soll ich das sagen? Also für eine Dorfmannschaft wirklich eine tolle Einstellung. Wir sind halt so zusammengeblieben und dann hat mir mein Trainer, der Udo Berner, damals ein Probetraining besorgt bei Helmut Kurat. Auch außerhalb von so Sichtungsgeschichten, die Magdeburg ja auch gemacht hat. Also musstest du so vorturnen und so ein bisschen deine sportlichen Leistungsfähigkeiten im Gesamten zeigen.
Ah, okay. Okay,
genau, das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe einfach bei ihm im Verein zwei Einheiten mitgemacht. Das fand er gut und dann hat er mich geholt.
Das war, kann man sagen, also dein erster direkter großer Förderer oder so?
Ja, also der hat mir alle Türen ganz weit aufgemacht, genau.
Und du hast dann schon U18 Europameistertitel gewonnen. Also das ging ja dann schon sehr schnell in eine aussichtsreiche Richtung offensichtlich, dass du einer der Top-Jugendspieler warst.
Ja, wobei ich war schon auch in einem Jahrgang mit Steffen Veth und Hendrik Pekela und wir haben wirklich einen talentierten Jahrgang gehabt, das muss man schon so sagen.
Und die haben dich ein bisschen durchgeschliffen bis zum Titel oder wie?
Vor allen Dingen 2018 habe ich echt viel auf der Bank gesessen. Also da waren meine Anteile nur sehr klein.
Ja, aber ich meine, da warst du 4 Jahre Handballspieler allein. Das ist ja dann schon irre, oder?
Ja, ja. Also. Den Titel, also die Medaille hängt hier zu Hause schon trotzdem auch. Also
ja, das natürlich. Lass ich mir nicht nehmen, ne? Ja, natürlich. Da steht ja auch nicht drauf, wie viel man gespielt hat, so sondern da steht, dass man das Ding gewonnen hat. Ne?
Ja.
Und dann ja auch mit 18, oder zumindest, ich nehme mal, also 2008 hast du dann auch schon in der HBL debütiert.
Genau, das war noch...
Wie war das? Schlottern da schön die Klee, oder?
Ja, das war komplett crazy. Also das war noch mit Kretsche zusammen. Da haben beim SC Magdeburg relativ viele Jungs gefehlt.
Aha.
Andreas Rojewski war beispielsweise relativ lange verletzt. Und da durfte ich dann die letzten 1,5 Minuten gegen Minden spielen. Und hat Kretsche auf der Bank zu mir gesagt, wenn du jetzt nicht wirfst, dann bin ich so sauer auf dich, dann kommst du nie wieder ins Training. Und mit dem Mut, den er mir dazu gesprochen hat, habe ich dann natürlich auch geworfen und so wurde das eine ganz positive Geschichte.
Ja gut, also man könnte sagen Mut, man könnte auch von latentem Druck sprechen, wie du das so erzählst.
Ja.
Oder hat er das wirklich positiv gemeint? Haut
ja, drauf, ich denke schon.
Und nimm dir den Wurf.
Ja. Also, vor allen Dingen so, du kommst jetzt hier nicht aufs Feld, um einfach nur mitzuspielen, sondern du wirfst jetzt so. Das war schon gut von ihm, war genau richtig.
Aber da war er, jetzt warte mal, jetzt muss ich gerade überlegen, da saß er aber nicht mehr als Aktiver auf der Bank, oder? Ich habe jetzt gerade 2007 als sein Karriereende im Kopf, oder bin ich gerade verkehrt?
Fragst du mich, wer Cheftrainer war?
Ja, oder war er da im Coaching-Staff, oder?
Nee, der war sportlicher Leiter beim SC Magdeburg.
Ja, genau, ne? Also das, deswegen saß er, ne? Genau, aber er saß nicht mehr als Spieler auf der Bank. Nee. Das meine ich gerade, ne? Genau, genau. Jetzt, sonst hätte ich mich jetzt auch gewundert. Das hätte ich doch gewusst, wenn er da noch gespielt hätte. Und dann war das dann schon eine Art Brustlöser und Ankommen, oder wie war das Gefühl für dich so weiterhin in den nächsten Spielen und Jahren bis 2010 bist du ja noch in Magdeburg geblieben?
Genau, ja, das war absolut crazy. Also die ganze Stadt hat dir praktisch auf den Rücken geklopft, das war unfassbar. Jetzt ist die Bördelandhalle damals ja auch kein so schlechter Ort, um ein Tor zu schießen, muss man schon auch sagen. Vor allen Dingen als Spieler aus der eigenen Jugend, das lieben die Leute da ja am meisten. Und das war unfassbar. Ich habe lange nicht geschafft, aufhören zu grinsen. Also das war schon wirklich heftig.
Ja, sehr geil, sehr geil. Und du bist dann 2010 nach Minden weitergezogen. Was sind da so die ersten Erinnerungen?
Ja, 2010, ja, da bin ich, sagen wir mal, mit sehr viel Selbstbewusstsein angekommen. weiß gar nicht warum, aber ich war zu der Zeit echt ein arroganter Fatzke. Und ich weiß gar nicht, mit welcher Leistung ich mir das verdient habe. Also rückblickend war das schon echt schlecht von mir.
Achso, sag mal kurz, wie viel hast du denn beim SCM gespielt? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Also hast du da dann auch regelmäßig nochmal Spiele gemacht oder warst du da auch eher von der Bank und hinten dran? Oder?
Genau, immer abhängig davon, wer gerade so verletzt war. Aber ich habe schon auch ein paar Spiele gemacht, also eine Halbzeit gegen Flensburg in Flensburg bekommen und so.
Okay.
Genau, ich habe gegen die Rhein-Neckar-Löwen auch bei den Rhein-Neckar-Löwen eine Halbzeit gespielt. Also war schon viel.
Okay, also du warst schon drin und dann warum eigentlich dann der Schritt nach Minden? Hat das mit der Kohle zu tun gehabt damals?
Ja, klar.
Ging ja so ein paar Sachen in die Brüche beim. Nein, aber da war es ja schwierig gerade beim SCM, oder? In der Zeit.
Ach so, ich war zu der Zeit ja auch Spieler der Youngstars und habe in beiden Mannschaften aber dann nicht mehr so richtig Verantwortung bekommen. Also weder bei den Youngstars noch beim Profiteam. Und war die Entscheidung, sagen wir mal, relativ einfach, weil alle zu mir gesagt haben, du musst spielen, Junge. Alles klar, dann lass uns das machen. Ich hoffe, es nimmt mich Minden, jemand. Genau.
Minden war klar, da kannst du spielen.
Mhm. Genau, oder ich habe es zumindest gehofft, ja.
Und was, irgendwie, du hattest einfach noch Höhenflug und dachtest, ey, ich komme jetzt hier hin und zerschieß alles. Oder wo kam, oder weißt du es auch nicht mehr so genau, wo die Überheblichkeit herkam?
Ja, ich kann mich halt nur noch an dieses Gefühl erinnern. So, du kommst hier gerade aus der ersten Liga und sollst dann zu einem Zweitligisten wechseln. So, und ich kann mich im Schlechten an dieses Gefühl erinnern, so irgendwie arrogant aufgetreten zu sein, so in den ersten Wochen. Hat mir rückblickend gar nicht gefallen und habe ich dann aber auch schnell abgelegt bekommen.
Okay. Ich habe mir sagen lassen, es gab da auch mal einen Moment, wo du bei der zweiten Mannschaft mitmachen solltest.
Oh ja.
Bei einem Winterturnier und dir mit Horst Bredemeier, das ist ja ein Name im deutschen Handball, nicht so ganz einig warst. Erinnerst du dich auch noch?
Ja, das war erzieherisch wahrscheinlich genau das Richtige. Ich musste dann aus meiner arroganten Phase auch noch für die zweite Mannschaft des Vereins spielen. War für mich Höchststrafe, ja. Und dann habe ich mich in der Halbzeitbesprechung oder so auf die Bank gelegt. Also während der Trainer was zum Team sagt, lege ich mich auf die Bank. Ja, was ist, wie bescheuert
bin ich denn? Was ist denn mit dir los?
Ja, also, was Scheiße. Ich für ein Typ gewesen bin, ey.
Ah gut, du warst halt ein 20-jähriger Dulli, ne?
Ja, absolut.
In dem Alter ist man halt
ne? Ja.
Also, ich werde gar nicht anfangen, solche Geschichten
doch, zu erzählen. Doch, bitte alle deine Dulli-Geschichten, sofort her damit.
Die haben eigentlich immer mit Alkohol zu tun, deswegen sind die leider FSK 16 und deswegen kann ich die in dem Podcast leider nicht erzählen, weißt du? Oh Mann. Und das hat in Minden dann ja aber doch in der zweiten Liga relativ schnell noch funktioniert, ne? Hast du dich dann einfach irgendwann am Riemen gerissen und dann ging das?
Ja. Muss man schon auch sagen, Horst Bredemeier hat so ein bisschen die Ersatzvaterfigur übernommen, hat mich eingenordet und mir gesagt, was geht und was nicht geht. Und dann ging das relativ schnell. Und da muss man auch sagen, war Minden genau der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Also ich konnte mich mit der Mannschaft und mit dem Team zusammen irgendwie entwickeln. So ein bisschen raus aus der zweiten Liga, war ein echt ein gutes Zweitligateam. Ich würde sagen, das war damals auch mein Niveau. So, ja, ich war ein ganz guter Zweitligaspieler, würde ich sagen. Und dann,
ja, was ja mit Anfang 20 schon top ist, ne?
Ja, absolut. Habe ich nur nicht verstanden. Also war ein bisschen zu doof für die Geschichte. Und dann haben wir uns aber gemeinsam in die erste Liga entwickelt praktisch, als Team, als Mannschaft. Das hat wunderbar funktioniert.
Mhm. Ja. Und weißt du noch so ungefähr, was nach deiner Bankflats-Aktion, was hat Bredemeier da ungefähr, oder ging es ja eher ums wie er es sagt, oder was hat er da so gesagt, wie geht, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man so einen Jungen da angeht, um den auch nicht völlig, um den halt wieder zu kriegen und auch nicht völlig zu verschrecken und so, das ist ja gar nicht so leicht. Oder hat er einfach nur draufgehauen, verbal?
Ja, es war schon sehr stringent, es setzt dich ordentlich hin. Aber er hat mich jetzt nicht komplett vernichtet vor der Mannschaft. Also Okay. Hat mich leben lassen.
Was ja, wie gesagt, auch nicht verkehrt ist. Und dann, genau, ging es in der, also 2011, 2012 ging es ja wieder los, ging es wieder hoch in die Bundesliga, nach einer guten Jahr in der zweiten Liga. Hast du da nochmal dann Anpassungsschwierigkeiten erste Liga gehabt? War das dann schon nochmal eine harte Niveausteigerung oder hast du die relativ easy genommen?
Naja, easy auf keinen Fall, aber es hat funktioniert. Ich war am Anfang nicht so stabil hinten, war so ein dünner Stüppi halt und musste dann da irgendwie gegen die ganzen Männer kämpfen, war nicht so einfach. Ja. Und dann habe ich aber Evas Klesniks neben mich bekommen. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt.
Ja, der Name sagt mir noch was, aber ich hätte jetzt kein Gesicht vor Augen oder so.
Okay, der hat am Ende war ganz lange Abwehrchef in Wetzlar. Irgendwie 8 Einjahresverträge unterschrieben oder so, ganz kurios. Genau, und der ist aus einer Schulterverletzung ein überragender Abwehrspieler geworden, so gezwungenermaßen. Und der hat mich an die Hand genommen und mir dann das Abwehrspielen beigebracht. Und als das dann auch noch funktionierte, da war ich völlig fein mit mir selber und meiner Leistung.
Ah, okay. Also das war eigentlich, also vorne war gar nicht die Aufgabe, sondern defensiv auf Bundesliga-Niveau zu kommen. Das war für dich quasi das, was du noch lernen musstest, so ein bisschen.
Definitiv, ja.
Und dass das alles bei dir so schnell ging, also nochmal, wir reden über 4 Jahre Handball spielen und dann das erste Mal Bundesliga spielen. Dir kann man dann schon auch ein ganz gesundes Talent, was du mitbekommen hast, nachsagen, oder?
Ja, ich glaube schon. Aber mein Vater hat mich schon, als ich noch nicht laufen konnte, schon gegen den Ball treten lassen. Also ich hatte irgendwie immer irgendwie was mit Sport zu tun und fand das auch einfach toll. Ich habe ganze Sommerferien damit verbracht, die Tour de France zu gucken beispielsweise, bin dann danach raus und habe mir den nächsten Berg gesucht. Dann haben wir so Windschattenfahren gemacht mit Kumpels und sind so Berge hoch und runter. Und also so Sport im Allgemeinen war schon immer mein Ding.
Ja. So, okay. Wo du schon von deinem Vater erzählst, die Geschichte, die hast du mir vorhin kurz erzählt, in unserem kurzen Päuschen. Das musst du nochmal erzählen, wie der dich zum Fußballfan gemacht hat und wie das dann aus seiner Sicht schiefgegangen ist, was die Vereinswahl angeht.
Ja, richtig, habe ich dir gerade erzählt. Also mein Vater ist schon relativ lange, Entschuldigung. So, mein Vater ist schon relativ lange Fußballfan, ist seit bestimmt 40 Jahren schon Gladbach-Fan. Mhm. Und der hat irgendwann zu Hause dann die Regel aufgestellt, ich habe noch 3 Brüder, wir setzen uns jetzt vor Sat.1, gucken ran Fußball und du guckst dir das einmal von vorne bis hinten an und dann entscheidest du, von welchem Team du Fan bist. Und zum damaligen Zeitpunkt war das so, dass die Bayern-Spiele am Ende gezeigt haben. Und dann hat Bayern auch noch gewonnen und dann war ich total so, ja, ich war 6 Jahre alt und dachte so, ja, Bayern, ey, das ist es, die sind richtig cool. Und wie aber jeder weiß, gibt es da entweder Hass oder Liebe und bei meinem Vater ist das aus der Historie eben eher Hass und musste dann aber ab diesem Zeitpunkt leben mit einem Bayern-Fan als Sohn.
Aber was ist denn das für ein, also ich kenne so Geschichten, weißt du, einer will seinen Sohnemann an die und die Mannschaft ranführen, ja. Nimmt den mit ins Stadion und dummerweise verliebt der sich dann in den Gegner, zum Beispiel die Bayern, weil die dann 5-0 gewinnen oder so. Ja. Aber der hat doch auch den Grundfehler gemacht, dich frei entscheiden zu lassen. Der hätte doch einfach sagen müssen, hier, jetzt spielt Gladbach, guck dir die an, das sind die Geilen. So macht man doch ein Kind zum Fan, oder stelle ich mir das zu einfach vor?
Hätte er wahrscheinlich tun sollen. Ich fand es aber sehr fair von ihm, muss ich sagen. Und bin sehr glücklich auch im Nachhinein darüber.
Ja. Also und heute noch Bayern-Fan?
Ja, definitiv.
Wird es nicht langsam langweilig mit 9 Meisterschaften
in Serie? Nein, überhaupt nicht. Noch eine.
Wirklich?
Mehr.
Weiß ich nicht. Das kann ich. Ja, okay.
Man muss solche Leistungen auch mal anerkennen können. Ja? Das so lange auf dem Niveau durchzuziehen, ist schon heftig.
Da hast du absolut recht. Wahrscheinlich ist es eher so ein bisschen meine Verzweiflung, dass niemand mal aus der eigenen Stärke Bayern da vom Thron wieder runterkriegt, weil grundsätzlich ist genau, was du sagst. Ich bewundere das auch total, was die machen. Für mich ist es, das journalistische Auge kommt da bei mir durch, wo ich sage, oh, das wäre schon schön, wenn mal jemand anders. Naja, wir nehmen mal kurz einen alten Teamkollegen, von dir per Sprachnachricht mit rein. Der hat uns was geschickt. Hast schon Angst oder wie?
Muss ja keine Sorgen. Wer weiß, was da kommt.
Hi Steini, hi Schmiso. Steini, Schmiso kennt übrigens auch den schönen Branko, ne? Nur mal so. Aber darum soll es da natürlich jetzt nicht gehen. Erzähl doch mal, Schmiso, warum du Detmold so gern magst. Viel Spaß euch beiden und viele Grüße, Konsti, ciao.
Konsti Mahnert, vielen Dank. Oh, ja. Der ist jetzt, der ist jetzt nach Hildesheim gewechselt, ne? Nicht, genau, dass ich Quatsch erzähle. Genau. War jetzt ganz lange in Emstetten, jetzt ist er in Hildesheim.
Liebe Grüße,
ein guter alter Spezi von dir.
Ja, klar.
Genau. Grüße und vielen Dank. Erzähl erstmal das mit Detmold, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt.
Ja, Konsti ist einer derjenigen gewesen, die diese sehr arrogante Phase von mir, sagen wir mal, ertragen haben. Also der hat das gute Innere hinter dieser arroganten Schale gesehen und bin ich echt froh drum, weil er mir so ein bisschen Anschluss verschafft hat einfach. Und Konsti ist ein sehr herzlicher Mensch, der ist so jemand, der hat gerne irgendwie alle in seiner Nähe lieb und will, dass alle sich gut miteinander verstehen und will alle gerne zusammenführen und so ein bisschen der Kleber der Gruppe immer. Und der hat dann irgendwann mal entschieden, dass wir aus Minden, das ist gar nicht so weit weg, nach Detmold fahren, in seine Heimatstadt. Mhm. Hat mich seiner Mama und seinen Schwestern vorgestellt und eben auch seinen Freunden, die zu der Zeit sehr, sagen wir mal, partywütig waren. Oder das zum Teil auch immer noch sind. Aha. Und für so einen 20-Jährigen, so eine Clique, so eine partywütige Clique, so 30 Jungs, unfassbar, geil. Ja, ist natürlich der Himmel.
Das ist das Beste, was man haben kann.
Ne? Unfassbar, ja. Tolle Zeit gewesen.
Geil. Und da war auch Tommy Schmidt dabei, ne? Über den Podcast haben wir vorhin schon mal ganz
genau.
Also nehme ich an, ja.
Genau, der gehört auch zur Gruppe ein oder ist halt Teil dieser Clique, genau, ist mit denen allen aufgewachsen.
Erzähl mal ein paar Schandtaten von Tommy Schmidt oder auch gerne über dich selber, was dir lieber ist. Aber was hat der so verbrochen in seiner Jugendzeit da in Detmold?
Ach, verbrochen. Also ich glaube, so richtig viele schlimme Sachen sind ihm gar nicht passiert. Was aber eigentlich immer passiert ist, wenn wir getrunken haben und dann irgendwie gemeinsam zumindest einen Teil des Heimwegs angetreten sind, sind immer Fußballlieder gegrölt worden. Und das war grundsätzlich irgendwie 4, 5 oder 6 Uhr. Das heißt, keine Zeit, in der man irgendwie in so einer beschaulichen Stadt laut singen sollte. Und dann haben wir...
War sehr beliebt bei den älteren Einwohnern.
Ich glaube nicht. Aber dann haben wir 15 Minuten am Stück You Never Walk Alone auf dem Heimweg gesungen und sind natürlich extra langsam gelaufen, haben extra laut gesungen. Ich glaube, das sind auch so die schönsten Erinnerungen, die ich so habe von ihm und mir.
Meine Güte, ey. Geil. Aber mit dem bist du ja fußballerisch nie auf Linie. Der wäre froh, wenn sich dein Vater mit Gladbach durchgesetzt hätte, ne?
Ja, das ist der Sohn, den sich mein Vater immer gewünscht hat. Ja.
Stark. Und der schöne Branko, das muss man noch auflösen.
Ja, wo erkennst du ihn eigentlich?
Ich kenne den zum einen über eine Liga für sich. Da hat der, ich glaube vor allem das Social Media Zeug, wenn ich mich richtig erinnere, bei Buschis Sechserkette, diese Sendung auf Sky da gemacht. Und dann hatte ich den einmal, ich habe ja mal dieses Format bei Sky moderiert, wo ich mit zwei Fußballfans zusammen das Spiel geguckt habe und so mit denen ein bisschen kommentiert habe. Die Couchkurve haben wir das genannt.
Ja.
Das war so nach Corona Restart, Mai 2020. Und da war, ich glaube, sogar der allererste Gast, weil damals Gladbach im Topspiel dabei war der schöne Branko. Und das ist ja, wie soll man den Typen, das finde ich gar nicht so, den findet ihr auch unter dem Namen bei Instagram, den müsst ihr euch aber angucken. Das ist ein Original, anders kann ich es nicht beschreiben,
der Typ. Der Typ ist der Wahnsinn.
Ja. Ist der auch in der Crew und ihr seht euch nach ab und an oder wie ist das heutzutage?
Naja, der gehört so zur Köln-Crew, würde ich sagen. Ja, so der Lebensmittelpunkt von Tommy und auch Tommys Bruder Max hat sich ja nach Köln verlagert irgendwann und dann haben wir die Jungs da auch mal besucht und da kam er dann eben dazu. Der Junge macht schon gerne Party, muss man sagen. Das kommt vielleicht aus seinem aus seinem DJ-Dasein. Ist übrigens ein richtig guter DJ. Also die haben in der Corona-Zeit so ein bisschen die Stimmung hochgehalten, haben geile alte Hip-Hop-Lieder gespielt und so.
Uff. Radio Flanco.
Wahnsinn. Ja, wirklich Wahnsinn. Hat die Tage echt schöner gemacht.
Sehr geil.
Aber wirklich ein Original.
Ja. Springen wir nochmal zurück nach Minden. Als dann Bundesliga AD war, leider abgestiegen, GWD 2014-15, da hast du gesagt, das tue ich mir nicht an, ich gehe nach Leipzig.
Ja.
Oder war es nicht ganz so?
Naja, das war so ein bisschen die Entscheidung zwischen, ich bleibe für immer in Minden oder ich sehe nochmal was von der Welt.
Ach, kein Scheiß, so krass wäre das bei dir gewesen.
Hättest ich glaube
gesagt,
ja.
Dann wäre ich wirklich, okay. Weil du da so zu Hause warst? Oder?
Ja, ja. Oh, Minden war wahrscheinlich mit die schönste Zeit, die ich so erlebt habe. Ich bin da erwachsen geworden, habe da auch Freunde fürs Leben gefunden. Ist sehr klein und total beschaulich und familiär. Also ich mochte das da unfassbar gerne. Ja. Naja, und dann war auch gar nicht so einfach, ey. Also auch Hotti zum Beispiel hat das so ein bisschen wehgetan. Zumindest hat er den Eindruck gemacht. Uns beiden hat das echt wehgetan. Aber das war so eine Entscheidung dann am Ende für Leipzig. Gehe ich vielleicht nochmal den nächsten Schritt? Sehe ich nochmal eine andere Stadt? Ist das vielleicht auch gut für den eigenen Horizont, mal andere Leute um sich rum zu haben? Oder, genau, wie gesagt, es ist eben für immer Minden. Und das hätte es aber auch gut sein können.
Das war, aber da wurde ja, glaube ich, Frank Carstens kam ja, glaube ich, auch 2015, oder? Kam der neu dazu, zu der Zweitligasaison? Da wurde ja wahrscheinlich auch viel umgebaut dann, ne? Also ich kann das gut verstehen, dass das dann so ein Moment ist, wo man sagt, jetzt kann ich nochmal anders durchstarten, wenn hier eh vieles. Aber wie ist so ein Gespräch dann mit Horst Bredemeier, wenn du sagst, das hat dem schon wehgetan?
Ja, der hat schon.
Lässt der einen schon wissen, nehme ich mal an, ne?
Ja, ja, klar. Also der erinnert dann schon auch an die guten alten Zeiten, die man so gemeinsam erlebt hat und erklärt einem schon auch nochmal, dass Minden eigentlich das Zuhause ist. Und da hatte er mit Sicherheit auch recht. War einfach eine sehr romantische Beziehung, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, ja. Wie hast du ihm dann erklärt, dass du jetzt trotzdem Leipzig machen musst oder willst?
Ja, ich hab dann irgendwann gar nicht mehr mit ihm verhandelt, muss ich sagen. Das war so ein bisschen, wenn das eine Beziehung ist zwischen Mann und Frau, dann war ich schon mit der Neuen zusammen, weißt du?
Du hast ihn geghostet oder was?
Nee, ich hab dann irgendwann die Verhandlungen nicht mehr mitgemacht, so würde ich sagen, oder bin auf die Angebote nicht mehr eingegangen und habe aber noch nicht erzählt, dass ich schon in Leipzig unterschrieben habe. So, und dann da hatte ich die Entscheidung im Prinzip schon getroffen und deswegen so war es dann leichter, irgendwie Schluss zu machen. Ich keine Ahnung, ob das so gut erzählt ist, aber vielleicht kann man sich so vorstellen.
Ja, aber doch, also ich kann dir zumindest so, das kann ich dir folgen, so in dem Sinn. Und was hat dich an Leipzig gereizt? Ich meine, die Stadt ist schon, glaube ich, so, blüht auf, der Verein im Kommen, war das so irgendwie das Paket?
Ja, war ja eine absolut coole Geschichte. Die sind gefühlt aus Liga 12 aufgestiegen in Liga 1. Ja. Unfassbare Arbeit geleistet. Nur ist Carsten Günther auch ein sehr charismatischer Typ und weiß zu überzeugen.
War da der vorne dran? Hast du mehr mit Carsten Günther als mit Christian Prokop gesprochen?
Nee, schon mit beiden. Aber mit beiden, was er so erzählt hat, muss ich sagen, und vor allen Dingen, wie Christian auch meine Rolle gesehen hat, das hat mir schon gefallen.
Sag mal, was hat er dir versprochen? Ich glaube, auch da hast du viele 7 Meter geworfen. Oder kam das erst hinten raus?
Am Ende dann, genau. Da habe ich mich dann durchgesetzt, ja. Am Anfang noch nicht so. Ich wusste aber, dass ich viel Verantwortung bekomme. Es gab noch nicht so viele Jungs mit Bundesliga-Erfahrung. Ja. Da war ich mit, boah, keine Ahnung, 30 Bundesliga-Spielen oder so der erfahrenste im Team. Also ganz so war es jetzt nicht, aber.
Ja, du hast ja, also immerhin 3 Bundesliga-Jahre hast du ja in Minden gespielt, ne? Also ein paar mehr müssen es schon gewesen sein, aber vielleicht 100 oder keine Ahnung, ja. Aber da warst du schon der alte Hase, was das angeht, sozusagen.
Genau. Ja. Und er hat mir auch echt viel Verantwortung versprochen und die habe ich gerne getragen. Ja.
Und wie ist so dieser Leipziger Weg? Ist ja schon, hast ja gesagt, ist ist schon was Besonderes, ne? Also Carsten Günther da ganz unten angefangen, alles nach oben gezogen. Hat man das so gefühlt, so quasi einen permanenten Aufbruch in diesem Verein?
Ja, es fühlte sich alles so sehr gewachsen an. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also man hat gemerkt, dass die alle gemeinsam schon so unfassbar viel erlebt haben. Und das schweißt selbstverständlich ja zusammen. Kommt der Verein auch aus einer Riesentradition, aber die Vergangenheit war nicht ganz so erfolgreich und trotzdem waren das sehr gewachsene Strukturen.
Stimmt, das muss man ja sagen, ne? Wie du sagst, also es gab ja die ganzen großen Zeiten, ich glaube in den 60ern oder 70ern, ne, war das ja ein Riesenclub, der sogar europäische Titel gewonnen hat und so, ne? Also das ist so die große Rückschau sozusagen und dann eben alles wieder von klein neu aufgebaut.
Genau.
Und dann Magdeburg, das sehen die aber in Leipzig nicht so gerne, oder? Wenn man nach Magdeburg geht. Oder
ja, zwischen Leipzig und Magdeburg war ja noch Erlangen, ne?
Ach ja, klar, stimmt. Deine erste Station Erlangen habe ich jetzt völlig vergessen. Natürlich, bis ja 2017 erstmal nach Erlangen, 2 Jahre und dann Magdeburg, ja klar. Ja.
Genau. Deswegen war es nicht ganz so schlimm. Also die Autospiegel sind immer dran geblieben. Die Reifen hatten immer Luft. Das war schon gut. War absolut in Ordnung.
Stimmt, okay. Und Erlangen ist ja fast so ein bisschen, ist nicht ganz so extrem der Weg, aber ist so ein bisschen vergleichbar mit Leipzig, so von dem, was aufgebaut wurde und den Ambitionen.
Ja, genau. Und ohne diese Historie aus der DDR eben. Also,
ja, stimmt, klar.
Genau, aber ja, genau.
Gibt's ja nicht. Ja. Und da hast du, dich ja dann auch endgültig, so wie das war ja in die ersten Sky-Jahre, wo wir dazugekommen sind, 2017.
Ja.
Da hast du dich ja dann endgültig so auch in der Bundesliga so richtig zur Tormaschine entwickelt, ne?
Ja, genau. Ja, auch da habe ich wieder viel Verantwortung bekommen, musste, weil Nikolai Teilinger relativ viel verletzt war, auch viel spielen. Und das hat mir ganz gut getan. Also die vielen Minuten haben zu vielen Toren geführt und es war insgesamt eine echt gute Zeit, ja.
Stimmt, zieht sich bei Teilinger ja leider durch, ne? Ich habe das
Gefühl, er ist
seit 5 Jahren die Hälfte der Spiele
leider verletzt. Ey, so ein guter Typ, ey. Das ist so schade, dass dem das passiert.
Ja. Hoffen wir mal, dass er jetzt gerade ja Comeback gegeben für den HSV. Ja. Drücken wir mal die Daumen, dass er dann gesund bleibt. Verantwortung, das scheint eine große Rolle bei dir zu spielen. Also das ist dir wichtig, dass man dir den Ball und das Zutrauen gibt?
Ja, klar. Warum nicht? Also man will ja auch, wie soll man denn sagen, man will ja auch maßgeblich Anteil haben am Spiel, wenn man spielt oder so, keine Ahnung. Ich finde es ganz cool, ich habe gerne den Ball und ja.
Und wie ist das bei dir? Du bist ja jetzt schon, genau, also es waren nach Minden, wo du das gesagt hast, die Jetzt- oder Nie-Entscheidung, 2 Jahre Leipzig, 2 Jahre Erlangen, 2 Jahre Magdeburg, jetzt ja, bist du wieder in Erlangen. Ich fasse doch mal nur schnell zusammen. Nein, aber man merkt, es ist ein bisschen Bewegung reingekommen. Ist das, hast du da irgendeine Erklärung für? Kommt das einfach so? Oder?
Das hört sich viel an, finde ich. Das ist auch eine echt unangenehme Frage. Weil es so klingt, als ob ich die Vereine nur so im Vorbeigehen mitgenommen habe. Aber wenn man so rückblickend, ich habe jetzt einen 3-Jahres-Vertrag in Erlangen unterschrieben, habe ich 5 Jahre Magdeburg gemacht, 5 Jahre Minden gemacht, dann 5 Jahre Erlangen gemacht. Das ist schon heftig, finde ich, für eine Karrierezeit, die auch begrenzt ist, ne?
Stimmt, du hast recht. Die ersten 3 Magdeburger Jahre sollte man ja nicht vergessen. Genau. Ja.
Genau. Und dann sind es im Endeffekt, ist es im Endeffekt nur eine, tatsächlich nur eine kurze Zeit in Leipzig gewesen. Also ich finde, wenn man die Geschichte so erzählt, dann hört sie sich schöner an.
Ich finde das auch gar nicht. Ich meine, es spielt sich manchmal so aus, ne? Dann hat es ja sicher auch mit Vertrauen. Ich weiß nicht, gab es das auch mal, dass irgendwie vielleicht Vertrauen bei einem Trainer du nicht mehr so gespürt hast und gesagt hast, ich brauche jetzt eine neue.
Klar,
ja. Natürlich. Das ist ja dann wahrscheinlich der Wechselgrund so ein bisschen. Ne?
Du bist 10 Jahre in München geblieben, ne?
Ich habe nie was anderes gesehen.
Ja.
Also ich bin hier geboren. Aber gut, das ist auch, ich meine, ich habe das Glück, ne? Was hätte ich gemacht, wenn es München ist halt eine Medienstadt, ne? Das wäre jetzt, also das ist ja schwer zu vergleichen, und das Glück musst du ja auch erstmal haben, dass du irgendwo, ich sage jetzt mal, 10 Jahre lang dich wohlfühlst, den Trainer hast, der auf dich setzt, immer, keine Ahnung, die, deine Positionsbeschreibung so ist, dass die dich brauchen können. Absolut. Und so, ne? Das muss ja auch ein Riesenglück sein, dass das so lang passt.
Ja, also das insofern. Stimmt. So ein bisschen die Lukas Binder-Geschichte, ne? Die du ja auch durchlebt hast, wenn man ganz ehrlich ist. Aber finde ich so schon romantischer, muss man schon ehrlich sagen. Also, aber
inwiefern habe ich die Lukas Binder-Geschichte?
Na, 10 Jahre ein Verein, oder nicht?
Ach so, ja. Ja,
du bist immer treu geblieben, Mensch.
Jetzt verstehe ich, was du meinst, aber bei mir
war das so. Du bist der Lukas Binder Münchens, ja oder nicht?
Ich habe ja immer nur zur Gaudi Handball gespielt, irgendwie ganz unbedarft in der Jugend. Das war ja auch nie so, dass ich mir jetzt mal Gedanken hätte machen können. Ich habe halt immer bei meinem Jugendverein gespielt. Ja. Ne? Also ich habe ja, und man muss auch sagen, ich glaube zumindest, Bayernliga war damals die höchste Jugendliga. Das habe ich auch mal gespielt, aber ich habe ja jetzt nicht wie Bindi 6 Aufstiege mitgemacht und bin immer besser geworden, crazy, sondern ich bin einfach so vor mich hin, und irgendwann wurden andere Dinge zu spannend. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt in diesem Podcast, deswegen kürzen wir das jetzt ab. Aber schön wäre es. So eine Karriere wie Lukas Binder hätte ich gerne gemacht im Handball, aber da war ich viel zu, wahrscheinlich am Ende zu faul für.
Darf ich noch fragen, was du für eine Position gespielt hast als Linkshänder?
Ich habe angefangen mit halb rechts wie du, aber ich habe leider irgendwann mal aufgehört zu wachsen. Mhm. Und da das absehbar war, ich weiß nicht, wie groß ich wirklich war, aber irgendwann war klar, okay, ich muss im Prinzip auf außen wechseln. Okay. Das macht größentechnisch keinen Sinn. Ich habe dann immer auf halb gedeckt, aber auf außen vorne gespielt. Und so am Kreis, das hat mir auch immer Spaß gemacht. Das habe ich ab und an mal gemacht. Was natürlich großentechnisch dann bei den Senioren, glaube ich, auch schwer geworden wäre. Aber so in der Jugend kannst du ja schon mit mehr Masse und Gewicht so und Muskeln ein bisschen was ausgleichen, was später, glaube ich, einfach nicht mehr geht. Ne? Ja. Also ich glaube, einen 1,80 Meter großen Kreisläufer, den hatten wir noch nie in der Bundesliga, oder?
Nee.
Wer sich da irgendwen...
Wobei ich klein teilweise echt auch schwieriger zu verteidigen finde. Also
tiefer Schwerpunkt ist oft unangenehm, ne? Ich glaube, das ist was mir sicher auch manchmal geholfen hat. Aber das ist alles auf einem Niveau. Es ist eigentlich lachhaft darüber zu.
Ja, aber man merkt zumindest.
Es liebt, dass du fragst.
Aber man merkt zumindest in deiner Moderation, dass du weißt, wovon du sprichst, und das ist wirklich viel wert. Wirklich viel wert.
Oh, das ist lieb. Das muss ich mir jetzt rausklippen. Und das schicke ich das nächste Mal, wem auch immer, der wieder schreibt, was für ein ahnungsloser Trottel ich bin. Das soll es auf Social Media leider geben.
Nein, das glaube ich nicht.
Doch, das glaube ich aber für dich mit, kann ich dir sagen. Ja. Diese Leute gibt's. Jetzt holen wir uns nochmal einen Input zu deiner Erlanger Zeit, denn auch da haben wir einen Mannschaftskameraden und, soweit ich weiß, auch guten Kumpel von dir nochmal mit ins Boot geholt.
Okay, hau raus.
Hi Steini, ich wünsche dir viel Spaß beim Podcast und bin mir aber sicher, das wird ganz locker für dich, weil du so viele Podcasts hörst, da kann gar nicht schief gehen. Mhm. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder in Erlangen bist. Wir haben uns ja schon, als du das erste Mal hier warst, sehr gut verstanden und sind sehr gute Freunde geworden, und der Kontakt ist ja auch nicht abgerissen, als du in Magdeburg warst, und jetzt freue ich mich umso mehr, dass du wieder hier bist und wieder einige Sachen zusammen oder öfters was zusammen machen können. Ich freue mich natürlich auch, dass wir auf einem Zimmer sind, und bis jetzt war das auch sehr angenehm mit dir, muss ich sagen.
Bis jetzt.
Aber da hatte ich auch nie Zweifel dran. Ja, wie gesagt, wenn wir wieder so ein paar Sachen unternehmen können, wie damals Oktoberfest in München, wäre schon cool. Vielleicht fragt Schmiese ja ein bisschen nach, aber ob wir Scoffy nochmal dazu bringen, mit uns dahin zu gehen, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er ja Zeit und es wird wieder so ein lustiger Abend wie damals. Ich freue mich auf jeden Fall und höre mir an, was du alles so zu erzählen hast und was Schmiese so mit dir bereden wird. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Vielen Dank an Nico Büdel, dein Zimmerkollege. Das musst du jetzt als allererstes mal erklären. Was war da bitte, ich nehme an, Skofi ist Gorasch Skof?
Ja.
Was war da auf der Wiesn oder das Münchner Oktoberfest, wer das nicht verstanden hat? Was war da los?
Naja, also Skofi war ja tatsächlich gar nicht so lange in Deutschland, und der hat wollte aber so ein bisschen von der Kultur kennenlernen. Ich möchte das mal so beschreiben. Und
habt ihr was ganz Hochwertiges ausgesucht? Kein Museum oder so, sondern Wiesen.
Ja, aber ich sag mal, das lag schon auch in seinem Interessensbereich. Ja?
Nein, klar. Ja. Es ist ja auch wirklich ein Kulturgut, um es nicht ums Lächerliche zu ziehen.
Absolut, ja, absolut. Ja. Und jetzt hatten wir mit Max Schmidt, der Bruder vom besagten Tommy Schmidt, jemanden, der, sagen wir mal, was möglich machen konnte auf den Wiesen, weil es ist nämlich gar nicht so einfach, kurzfristig Tische zu bekommen bei euch in München in den Zelten.
Das stimmt.
Genau, und dann waren wir aber so glücklich und haben Platz bekommen. Und Schkoffi ist, sagen wir mal, ein sehr extrovertierter Typ. Und wir waren, als wir dann da waren, irgendwann nicht nur ein Tisch, sondern wir waren bestimmt 10 Tische, weil er alle unterhalten hat und so viele Freunde gefunden hat. Und war mit Sicherheit die schönste Oktoberfesterfahrung, die ich so gemacht habe. Und deswegen haben wir uns immer versprochen, das nochmal zu wiederholen. Und ich hoffe auch, dass das bald klappt.
Ja, leider musste sie jetzt zweimal ausfallen, die Wiesn.
Leider,
aber
ja.
Geil ist der, ich habe den, aber das ist wahrscheinlich völliger Quatsch, ne? Ich dachte immer, ja, der ist ja inzwischen, der hat ja mit, ich weiß gar nicht wie alt, gefühlt mit 43 da bei Ludwigshafen im Tor noch Monsterleistungen gebracht. Und ich dachte immer so, ja, der ist sicher so ein, also der flippt natürlich im Tor aus, aber sonst bei dem seinem Alter ist das sicher so ein ruhiger Typ, aber stimmt gar nicht. Nee, das ist voll der Entertainer.
Unfassbar, du kannst es dir nicht vorstellen. Der ist die ganze Zeit laut und lustig und so ganz offen und will die ganze Welt umarmen, ist der absolute Wahnsinn. Und ist übrigens auch nicht langsam geworden. Der hat sich immer komplett um seinen Körper gekümmert, war immer gut zu sich selber. Er ist schon, also wie der das gemacht hat, der hat auch zu Recht mit, keine Ahnung, 59 noch Handball gespielt. Das ist schon beeindruckend, wie der zu sich selber gewesen ist.
Aber ein paar Bier hat er auch getrunken. Die hat er sich schon mal gegönnt auf der Wiese, nehme ich.
Klar, und zweimal im Jahr geht das auch, bin ich der Meinung.
Ja. Ich würde sogar sagen, noch ein paar Mal öfter, aber zweimal ist, da kann dir, glaube ich, wirklich keiner einen Strick draus drehen. Ja, geil. Musst du mir Bescheid sagen, wenn es soweit ist.
Gerne.
Ich habe es ja nicht weit.
Gerne.
Komme ich dazu und guck mir mal den Skoff in Aktion an.
Dann sind wir eine Vierertruppe.
Sehr, sehr geil. Mensch, haben wir da eigentlich schon drüber geredet? Haben wir, oh Gott, jetzt ist es schon alles so lange her. Haben wir schon, das habe ich noch auf dem Zettel, über die, ihr habt ja einen schönen Titel eingesammelt mit dem SCM im letzten Jahr. Haben wir das ganz zu Anfang schon besprochen? Ich weiß es leider wirklich nicht mehr.
Haben wir tatsächlich nicht. Also das ist, glaube ich, schon mal gefallen, aber geredet darüber haben wir noch nicht.
Erzähl gerne mal, weil ich glaube, diese, oder so habe ich Magdeburg immer wahrgenommen, wegen der großen Vergangenheit, besonders diese Sucht nach internationalen Titel, die Sehnsucht, schon groß. Wie war das, als ihr das Ding dann nach Hause geholt habt?
Wahnsinn. Und obwohl Corona war, muss man sagen, oder auch immer noch ist, wurde das trotzdem auch ganz gut gefeiert. Also das hatte einen großen Stellenwert, obwohl Versammlungsverbot war, hat man trotzdem gemerkt, die Leute sind trotzdem gekommen, haben einen gefeiert, waren immer irgendwie überall da, präsent, auch in größeren Gruppen, selbstverständlich alles mit Abstand und so, aber die sind sich trotzdem nicht, obwohl wahrscheinlich auch Angst da gewesen ist in den Köpfen der Leuten, zu schade gewesen, der ganzen Geschichte auch Anerkennung zu zollen. Das war schon, hatte schon einen hohen Stellenwert, ja, oder hat ihn wahrscheinlich immer noch.
Im Mai war es ja, glaube ich, ne? Ich bin da immer so mit den, jetzt Mai 2021, da konnte man ja zum Glück auch ganz gut draußen sein, so, ne? Das ist ja so das, was bei Corona auf den Hintern rettet, wenn man feiern kann. Definitiv. Sehr, sehr cool. Und jetzt habe ich, Gott, ich bin schon wieder unstrukturiert, aber zu Nico Büdel wollte ich natürlich nochmal wissen, der ihn so gut kennt. Ich finde den immer, ich mag halt so, ich mag auch geniale Mittelleute, aber ich mag auch so Mittelleute, die so reinknallen. Ich habe immer das Gefühl, der geht immer so, weiß nicht, wer ist noch so? Materialspieler. Das schöne Wort hat mir Rolf Brack neulich beigebracht. Zwar über wen anders, aber so einer ist Nico Büdel, oder?
Nee, also Materialspieler zumindest kenne ich immer nur in der Verbindung zu viel Tape. Also.
Ach so, ja. Nee, er meinte das, das hat Rolf Brack mir über Steffen Weinhold gesagt. Weißt du? Einer, der sich selber als Material einsetzt
braucht. Okay. Ja, aber eine coole Bezeichnung eigentlich, das ist auch immer anders. Ja, aber das stimmt, genauso ist der. Der gibt seinen Körper auch immer ab. Also hier nimm. Ich setze ihn ein, um für euch eine Lücke zu schaffen. Ist schon cool. Krass. Ja, muss ja. mich, kann das jetzt hier einmal der Vollständigkeit halber auch sagen, hab mich natürlich auch auf Nico gefreut, ja.
Ja.
Wir haben in den ersten 6 Wochen, die wir dann wieder zusammen waren, wahrscheinlich auch alle Dates nachgeholt, die wir in den 2 Jahren irgendwie nicht wahrnehmen konnten. Also, wir haben
ach krass, okay. Also ihr wart schon richtig gute Buddies und habt die Zeit untereinander klar. richtig vermisst, als du dann
klar.
weg warst.
Auf jeden Fall. Cool. Gab schon viele Essen und gemeinsame Samstage auf der Couch, 15:30 Konferenz ach, bei Sky. Okay. Mhm. Schmieß und zuhören. Oh, das war toll.
Jetzt übertreibst du.
Nein, aber meine ich ernst. Machen wir wirklich hier. Richtig gerne. Wirklich.
Ja. Okay, also ihr seid genau, das hätte mich noch so interessiert. Also ihr seid so zwei typische Buddies, die einfach gern zusammen rumhängen. Da muss jetzt nicht immer abgehen, sondern einfach einen coolen Samstag zusammen machen über das Leben und Sport reden und was weiß ich so. Klar. So kann man sich euch vorstellen im
Doppelpack. Schmieso, du weißt, das kann in unserem Alter noch viel schöner sein. Als samstags zu trinken und dann geht es einem bis Mittwoch schlecht, oder?
Boah, das ist leider echt so, ne? Dass wir das schon sagen müssen, mit Anfang 30, aber es ist wirklich so. Es lachen sich die ganzen Anfang 20-Jährigen kaputt, habe ich vor 10 Jahren auch gemacht. Absolut. Es ist leider genauso. Der Zahn der Zeit ist ein mieser Hund.
Man denkt immer, dass das so eine Riesenplattitüde ist, ne? Aber es ist tatsächlich die Wahrheit.
Die Kosten von so einem ordentlichen Rausch, die sind so hoch inzwischen, dass man sich jeden echt gut überlegen muss.
Leider
so
bitter
das ist. Steini, tausend Dank schon mal. Gerne. Das war, finde ich, ein Riesengespräch. Ich habe sau viel erfahren. Richtig, richtig geil. Ich würde noch einmal ein ganz kurzes Päuschen reindrücken, dann machen wir noch die 7 schnellen Fragen.
So machen wir es.
Verrat uns mal deinen Instagram-Namen und warum heißt du so?
Also das ist @steinibratte. Ja, ich hoffe, ich habe das so ganz gut gesagt.
Also den ersten Teil, finde ich, verstehe ich.
Ja.
Was? Bratte?
Das ist Bruder auf Serbokroatisch. Und Alexander Svitlica, der ein oder andere kennt ihn noch, hat mich so immer genannt. Grundsätzlich und immer so. Und das hat sich dann durchgezogen, habe ich gemerkt. In den anderen Vereinen haben die anderen Jugos das auch so gemacht. Und dann ist das irgendwie so hängen geblieben und ich habe das verwendet und auch nie wieder geändert zum Glück. Ich finde es ganz geil. Cool.
Also, voll, Steini-Bruder sozusagen auf
Zwicklitzer,
rechts oder links außen, ich weiß gerade gar nicht, in
Minden. Genau, ne? Dein Positionspartner.
Diese Vergleiche sind so unzulässig, aber ich sehe schon, ich kann dich da nicht stoppen. Du musst es ja wissen, Magdeburg oder Leipzig, wer ist die wahre Nummer 1 im Osten im Handball?
Tja, ich glaube, wenn man es ganz objektiv betrachtet, ist es tatsächlich der SC Magdeburg.
Mhm. Im Sinne von Titel oder woran machst du es fest?
Titel und ich würde auch sagen, Erfolg gesamtheitlich gemessen und wenn man das an den Titeln machen möchte, dann wahrscheinlich ja, seit Entstehung des Sports vielleicht so. Mhm. Ich glaube ja.
Du bist, übers Lesen haben wir schon mal vorhin geredet, über Harry Potter dazugekommen, liest immer noch gerne, soweit ich weiß. Gibt es ein Buch, was du den Hand aufs Harz-Hörern hier empfehlen kannst?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, alle Harry Potter-Bänder 1 bis 4. Danach wird es relativ düster.
Oh, ach, okay. Und das gefällt dir weniger, weil ich finde auch, es hat sich von einem Kinderbuch dann schon sehr in, sagen wir mindestens mal was Erwachsenes entwickelt, ne?
Ja, definitiv. Also hat irgendwie auch gepasst, also zum Älterwerden irgendwie, aber das Trimagische Turnier, so der Abschluss, also Harry Potter 1 bis 4, lest das bitte euren Kindern vor oder lasst sie es selber lesen, das ist tolle Lektüre.
Ja, ich kann auch die Hörbücher echt empfehlen. Finde ich ultra geil zum Einschlafen, wenn man es schon 100 Mal gehört hat, sich das anzuhören. Du hast dich ja dann doch entschieden, aus Minden in die große, weite Welt weiterzuziehen.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo du so ganz global nochmal sagen würdest, da würde ich gern mal hinreisen? Oder hast es vielleicht auch schon gemacht und sagst, das ist mega geil?
Also ich habe mit meiner Frau eine Frankreich-Tour gemacht, Mittelmeerküste, vor 3 Jahren. Das war unfassbar. Und was wir gerne als nächstes machen würden, ist eine Tour mit dem Auto die Küste entlang, und zwar Italien. Ich bin großer Kaffee-Fan und ich bin auch schon auf Sardinien gewesen. Da kriegst du an jeder Tankstelle den Espresso deines Lebens. Also,
das ist Wahnsinn, ne?
Unfassbar.
Finde ich auch. Das flasht mich so krass. Überall ein geiler Siebträger, aber nicht 100% auf deiner Schuhe. Ja. Amalfi-Küste, hat mir ein Kumpel gesagt. War ich selber noch nicht, aber die soll legendär schön sein. Ja. Haben bei dir ja schon deutlich gehört, dass du nicht nur Handball magst, sondern auch ein paar andere Sportarten. Gibt es so eine, wo du sagst, das würde ich gerne noch mal so richtig ausprobieren?
Ja, es gibt so einen Trend aus Schweden, dieses Paddle-Tennis. Hast du das schon mal gesehen?
Ja, ja.
Boah, ich weiß nicht, ob ich das gut könnte, aber das sieht schon geil aus.
Sackrisch anstrengend, sage ich dir. Für mich gefühlt noch anstrengender, weil noch schneller als Tennis. Aber geil. Macht Laune.
Hast du schon gespielt, ja?
Ich habe das schon mal gespielt in, ich glaube, auf Malle mit Buschi und Konsorten. Genau. Aber entsprechend zu meiner Tennisleistung war auch das, aber kann ich echt nur empfehlen. Das ist nicht umsonst irgendwie eine Trendsportart. Ja. Und die Freaks, die spielen das ja mit, die kloppen den Ball ja aus dem
Gehäuse da oder? Sozusagen. Übers Glas, oder? Ist euch das auch passiert?
Ja, da bist du wahnsinnig. Nein. Wir waren froh, wenn das Ding nicht die ganze Zeit im Netz gelandet ist. Das ist uns nicht passiert.
Aber es sind schon die geilsten Szenen, oder? Die dann da entstehen. Ist schon Wahnsinn. Ja. Toller Sport.
Dann rennen die aus dem Glaskasten raus. Aber das müsst ihr euch reinziehen.
Ja.
Du hast ja drei. Der eine ist noch so halb jung. Ich werfe sie jetzt trotzdem in einen Topf.
Ja.
Wiegert, Haas, Prokop. Wer ist von diesen dreien der beste junge deutsche Trainer?
Ja, also ganz klar Michael Haas.
Nur weil er dein aktueller Trainer ist oder wirklich aus voller Überzeugung?
Ah ja, ich glaube, jeder hat so seine Stärken. Soll ich dir sagen, was Hassan am besten macht?
Ja.
Ich weiß nicht warum. Ich glaube, das liegt daran, dass er noch nicht so lange raus ist. Er hat in allem, und das meine ich jetzt ganz objektiv, und auch wenn das der Trainer von Friesenheim wäre, würde ich es genauso erzählen, der eine unfassbare Balance in allem, also aus Balance aus Anstrengung und Entlastung, Balance aus ich spreche viel mit dir, ich lasse dich auch mal eine Zeit lang in Ruhe, eine Balance in Druck oder mal lockere Leine. Ich weiß nicht, wer das macht, aber er hat ein richtig gutes Gefühl dafür, wie er all seine Dinge so angeht. Und ich glaube, das ist das Wort, was es am besten beschreibt. Er hat in allem eine richtig gute Balance.
Krass, das finde ich mega. Das ist mal wieder eine Kategorie, muss ich ehrlich sagen, über die habe ich noch nie nachgedacht.
Ja. Und das kann er übrigens auch am besten von all den Trainern, die ich in meiner Karriere bisher so erlebt habe.
Mhm. Genau, du hast ja schon ein paar mehr erlebt.
Ja,
genau.
Absolut. Ja.
Ja. Ich habe jetzt mal die letzten drei, die, glaube ich, hier auch alle relativ gut kennen, rausgenommen.
Ja.
Wir haben schon ein bisschen über deine Titel in der Jugend, gab übrigens noch andere, aber wir müssen ja hier irgendwann mal einen Punkt machen, mit dem DHB geredet, da hast du ja gut eingesammelt. Wann machst du denn eigentlich dein nächstes Spiel für den DHB?
Boah, ja. Ist eine gute Frage, wurde da jetzt ein paar Mal schon drauf angesprochen. Ich mache mir da, wenn ich ganz ehrlich bin, gar keinen Kopf mehr. Also ich bin jetzt 31, ich fühle mich total wohl. Wenn irgendjemand will, dass ich einen Adler auf der Brust trage, dann mache ich das und dann mache ich das auch total gerne. Und wenn das nicht kommt, dann habe ich bis jetzt schon eine richtig tolle Karriere gehabt. Also ich glaube, all die Verletzungen, die wir so gesehen haben, ist nicht selbstverständlich, irgendwie 10, 12 oder 15 Jahre Bundesliga zu spielen. Ich bin echt glücklich mit dem, wie das so passiert ist jetzt in den letzten Jahren.
Habe ich gar nicht erwartet. Du warst nie mal lang raus, oder? Gab es bei dir mal irgendwas, wo du...
Na doch, also ich hatte schon so ein Innenbandanriss beispielsweise, der hat mich 3 Monate außer Gefecht gesetzt.
Ach
oder?
Doch, so, okay, aber sowas wie ein Jahr oder so sogar,
keine Ahnung. Nee, so große Sachen zum Glück nie. Nein,
das hattest du nie. Ne? Ja. Aber ja, 3 Monate ist auch schon, das ist ja, ich will da gar nicht Horror, wenn das überhaupt passiert. Und heute das nur noch nachgeschoben. Heute 15 Uhr haben wir den Kader von Gislason erfahren für den Tag des Handballs. Ist da dann trotzdem ein bisschen Enttäuschung, wenn schon so viele Leute fragen, ey, wie wär's, bist du nicht vielleicht dabei? Wenn es dann rauskommt und man weiß, ist nicht so?
Ich muss ganz ehrlich sagen, nee, hab ich nicht mitgerechnet. Ich finde aber, und das finde ich ganz cool, die haben ganz guten Schnitt gemacht und sich auch echt Sachen getraut. Zweitligaspieler mit dazu genommen, perspektivisch und auch endlich mal Lukas Mertens eingeladen, der schon echt lange richtig gut spielt beispielsweise. Also Ich finde den Kader, so wie er zusammengestellt ist, echt mutig, aber auch echt cool.
Sehr cool, sehr cool. Dann bleibt nur noch die obligatorische Schlussfrage, mein Lieber. Ja. Wen sollten wir mal einladen in diesem Podcast? Wer wäre ein guter Gesprächsgast?
Wer wäre ein guter Gesprächsgast? Guck mal, jetzt hast du jemanden hier gehabt, der richtig viele Vereine am Stück abgeklappert hat.
Ja.
Jetzt haben wir vorhin über Lukas Binder gesprochen. Vielleicht wäre es ganz cool, mal irgendwie das Gegenstück dazu einzuladen.
Den hatte ich schon. Dass du diese Folge noch nicht gehört hast, ist ein Skandal.
Mist.
Alles gut. Aber der war witzigerweise, ein bisschen hat mich unser Gespräch heute daran erinnert, weil der Bini mir auch viele Rückfragen gestellt hat, wie du es auch gemacht hast. Das ist so einer, der viel Sachen wissen will und der ist, ich liebe diesen Typen. Der redet so frei Schnauze und sagt einfach, was er denkt. Das ist sensationell geil. Genau. Also wenn du Lust hast, hör es dir gerne nochmal an, weil das war eine Folge, wo ich sage, das ist auf keinen Fall verlorene Lebenszeit, wenn man sich diese, zwei Stunden oder was es damals waren, mit Bindi gönnt.
Die nächste Autofahrt gehören Bindi und dir.
Sehr geil. Mein Lieber, ich danke dir sehr. Ich fand es echt ultra, ultra geil. Vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und
sehr gerne.
Vielleicht habt ihr ihn das ein oder andere Mal ein bisschen husten hören. Deswegen sage ich nochmal mehr Danke, dass du das trotzdem durchgezogen hast und gute Besserung weiterhin.
Ja,
ich hoffe, du bist bald wieder komplett gesund. Und jetzt gönn dir ruhig das Bett und den Tee. Und euch noch einen schönen Abend, morgen oder was auch immer ihr gerade vor euch habt. Und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Macht's gut. Ciao.